Ich sage auch zu meinen Mitarbeitern, wir sind keine Familie. Ehrlich gesagt, wir verändern die Welt nicht mit Talent One. Aber am Ende ist es ein fucking Job.
Mein heutiger Gast hat zwei Firmen gegründet. Die eine, dessen Produkt hast du schon verwendet und kennst du auch. Bei der anderen, das Produkt hast du auch verwendet, kennst du aber nicht. Christoph Gerber ist der Mitgründer von Lieferando und hat vor dem Börsengang seine zweite Firma Talent One gegründet, nachdem Lieferando mit Just Eat Takeaway zusammengegangen ist. Talent One ist am Ende die Gutschein- und Loyalty-Plattform für Firmen wie H&M, Adidas, Lego und viele, viele mehr global.
Wir haben eigentlich, ohne richtig loszulegen, so eine Firma aufgebaut, die die größten Marken der Welt hat und die betreut. Was heißt es denn, wenn wir das jetzt mal richtig machen würden?
Macht inzwischen gut achtstellig Umsatz, jetzt gerade erst wieder über 100 Millionen an Finanzierung von Investoren bekommen, das innerhalb der letzten 10 Jahre aufgebaut.
Wie viele deutsche Unternehmen schaffen es, bei Unternehmen wie einem H&M oder einem Nordstrom Teil der Infrastruktur zu stellen. Und das war für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, dann lass mal richtig angreifen.
Christoph und ich beleuchten so ein bisschen, wie er heute Firmen bauen würde, aber auch, wie seine Einstellung zur Arbeit sich verändert hat, auch aufgrund von Familie.
Ich glaube, wenn du halt 8 Stunden am Tag arbeitest, dann noch am besten Sport machst mit Kumpels, die nichts mit deiner Firma zu tun hast, nicht der Big CEO bist, sondern einfach nur Christoph, dann ist das ziemlich gesund. Erlaubt dir auch andere Perspektiven, dann wieder am nächsten Tag oder am Montag damit in die Firma zu kommen. Das Talent One Life? Nee, auf keinen Fall.
Deswegen ein sehr großer Rundumschlag zu Christoph Gerber, aber auch dem Gründer zweier sehr erfolgreicher Firmen. Und ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Du hörst Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und jetzt viel Spaß. Talent One Gründer Christoph Gerber. Christoph, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Danke für die Einladung. Hat ja ein bisschen gedauert.
An mir lag es nicht. Aber irgendwann habe ich mich sehr gefreut, als wir dann gesagt haben, jetzt können wir es machen. Und deswegen Kurzvorstellung, trotzdem nochmal, trotz Intro. Du hast zwei Firmen gemacht, die eine kennt man und hat sie wahrscheinlich benutzt, die andere kennt man nicht, hat sie wahrscheinlich trotzdem benutzt. Dementsprechend, das finde ich so ganz spannend. Lieferando, jetzt Just Eat Takeaway, ist die Firma, die man kennt und ziemlich sicher schon mal benutzt hat, würde ich fast behaupten, wenn man hier zuhört. Und Talent One ist die Firma, die man nicht kennt, aber wahrscheinlich benutzt hat, bei der die Gutscheinsysteme für Firmen wie H&M, Adidas und andere, ja, global abbildet. Und wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, so was du vielleicht unternehmerisch heute anders machen würdest, gemacht hast, gelernt hast. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Themen. Die Frage eins, die ich vorneweg stellen wollen würde, ist, Lieferando, ziemlich erfolgreich geworden, würde ich behaupten, bis heute. Alleine, dass eine Firma so lange später besteht, ist ja, glaube ich, das eine Statement heutzutage. Das andere ist dann, was daraus geworden ist. Der Punkt zwei ist, mit Talent One, ihr habt gerade nochmal eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Ich weiß, komm auch drauf, du bist jetzt nicht der große Fan, Finanzierungsgründen zu groß zu hypen, aber sind trotzdem mehr als 100 Millionen jetzt nochmal in die Firma geflossen. Könnte man diskutieren, was Primary, Secondary war, machen wir nicht. Aber die Frage ist einfach so, wenn du heute nochmal eine Firma gründen würdest, was würdest du auf gar keinen Fall machen? Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass wir ein neues Unicorn Bakery Studio haben und das befindet sich seit Anfang des Jahres in der Backfabrik im Herzen Berlins. Die Backfabrik ist eine der ikonischsten und geschichtsträchtigsten Locations für die Berliner Startup-Szene, denn hier sind nicht nur einige Gäste aus der Unicorn Bakery mit ihren Firmen zu Hause, wie zum Beispiel Scalable Capital, Holy, Beat81, Pliant, Moss und mehr, sondern auch Firmen wie Adjust, HelloFresh und Forto sind hier zum Unicorn gereift. Die Backfabrik agiert als Growth-Plattform für Tech-Firmen ab Seed oder Series A und später und hilft durch eine Top-Lage, beeindruckende Architektur und eine tolle Atmosphäre, nicht nur Kunden und Investoren zu beeindrucken, sondern auch die besten Talente zu überzeugen, für euch zu arbeiten. Ich habe unfassbar viel positives Feedback bekommen von jedem, der in dieses Studio gekommen ist. Deswegen kann ich das wirklich nur unterstreichen. Die Backfabrik bildet eine eigene Community, die durch die Dichte an tollen Tech-Firmen auch dabei hilft, sich untereinander zu unterstützen und gemeinsam zu wachsen.
Erstmal nochmal danke für die Einladung hier und den Abriss. Und für alle, die das Studio nicht kennen, man sitzt hier in einem sehr professionellen Setup. Ich bin sehr, sehr geflasht, das ist super. Was ich nicht nochmal machen oder was ich nicht anders machen würde, ich glaube, ich habe probiert viele Sachen, die ich damals bei Lieferando oder die wir bei Lieferando, ich war ja nicht alleine, sondern ich war ja mit Sebastian, mit Jörg und Kai. Und Jörg war, glaube ich, auch schon mal hier.
Jörg war schon mal hier, ja.
Ich glaube, ich war 23 und ich wusste halt, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich glaube, weder Jörg und auch Kai hatten von irgendwas eine Ahnung. Und bei Talent One habe ich dann viele Sachen, wo ich wusste, wo ich nicht gut drin bin, habe ich von Anfang an anders gemacht. Und ich glaube, es ist schwer, in der ersten Firma kannst du das schwer machen, weil es gibt vielleicht geborene Manager, ich bin kein geborener Manager und ich glaube, ich bin immer noch kein guter People-Manager zum Beispiel. Und ich habe bei Talent One ganz klar gesagt, ich will keine Personalverantwortung haben. Ich habe keinen einzigen Direct Report in der Firma. Ich will so ein freies Radikal. Und am Ende, glaube ich, brauchst du eine Zeit als Unternehmer und auch als, wahrscheinlich nicht einmal als Unternehmer, sondern auch als Mensch zu verstehen, wer bist du und was kann ich gut. Und am Anfang fängst du an und denkst, hey, ich bin der geile Gründer und ich muss ja alles selber machen und ich bin Head of Micromanagement und am besten kontrolliere ich noch den Social Media Post und gucke mir an, wie die Support-E-Mails formatiert sind. Und irgendwann merkst du, dass das eigentlich gar nichts bringt. Und ich weiß nicht, ob man das von Anfang an so abstellen kann. Ich konnte es nicht. Aber halt beim zweiten Unternehmen probiert, einiges anders zu machen als beim ersten. Und ich weiß nicht, ich hätte das auch ein bisschen so, du fragst jetzt so den alten weißen Mann und ich bin der alte weiße Mann, der jetzt hier seine Kriegsgeschichten erzählt und wie man es damals alles hätte anders machen können. Ich finde, es ist ein sehr, sehr individuell auf den Typen abgestimmt. Es gibt wahrscheinlich Verrückte, die machen es genauso weiter und es haben damit Erfolg. Ich fand für mich, dass es eigentlich, wie ich Lieferando gesteuert habe oder wie wir Lieferando gesteuert haben und ich als Teil des Gründerteams, war für mich kein Format oder keine Art zu arbeiten für meine zweite Firma. Ich finde es so ein bisschen schwer, das so zu destillieren auf, das sind die paar Sachen.
Ich glaube, wir können durch ein paar Sachen gleich durchgehen, so diese typischen Themen, über die man nachdenken muss, gerade wenn man ein Startup baut. Also sowas wie wähle ich Gründerteam, Founding-Team, also wer sind die ersten Leute, die ich einstelle, wie denke ich Produkt, also irgendwie, wie sieht die erste Version als MVP aus? Ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die man mal sich entlanghangeln kann, wo es ja dann doch irgendwie so Weisheiten gibt, wo man sagt, okay, die sind irgendwie, scheinen erstmal allumfänglich zu sein. Was ich aber gerne verstehen würde, weil du es gerade angesprochen hast, wenn du sagst, du bist so ein freies Radikal, was würdest du sagen, ist der Hauptwert, den du aktuell bei Talon One in deiner Position stiftest und wie, das kommt dann als zweite Frage hinten weg, wird dann so dieses, also wie hast du das, die Organisation um dich rum trotzdem gebaut? Du wirst ja mitgedacht haben, sonst würde das nicht so aussehen, wie es aussieht.
Kurz vorher zum anderen, was du gesagt hast, also was vom Gründerteam, ich glaube, das Key Learning war, um dann deine Frage danach zu beantworten, das Key Learning war für mich, ich wusste ganz, ganz genau, in was ich verdammt schlecht bin. Und wenn du in was nicht gut bist, dann macht es dir wahrscheinlich keinen Spaß und dann kostet mich das intellektuell sehr, sehr viel Kraft oder kostet mir sehr, sehr viel Kraft, die Sachen zu machen. Vielleicht schaffe ich die dann auch auf ein gewisses Level zu haben, aber ich bin nie gut drin. Und dann habe ich meinen Mitgründer angerufen, Sebastian, mit dem ich zusammen studiert habe, den ich auch gefragt habe, ob er bei Lieferando mitmachen wollte, aber er wollte lieber Berater werden. Meinte, ich, hast du jetzt Bock, was zu machen? Und zwar brauche ich jemanden, der eigentlich das ganze Spektrum, was ich nicht kann, abbildet. Und wenn man sich viele Gründerteams gerade anguckt oder auch historisch anguckt hat, hat man eine sehr hohe Homogenität in den Gründern. Man wird ja immer sehen, wir sitzen in der Backfabrik, das ist ja so eine WHU-Apps 2 oder wahrscheinlich mehr eine WHU-Zweigstelle. Zumindest als ich angefangen habe, da hat es einfach drei WHUler vorne, die sehr, sehr homogen waren. Da kann wenig, oder da gibt es eine gewisse Limitierung in dem Input. Man spricht jetzt immer von Diversität, auch mit Frauen im Team, aber auch mit anderen Hintergründen, mit anderen Bildungshintergründen, mit anderen Ausbildungen und mit vor allem mit anderen Charakteren. So, und wenn du uns jetzt fragst oder unsere Personalchefin fragst oder auch Freunde von Sebastian und mir, die sagen, wir sind eigentlich wie so ein Yin und Yang. Und das ist, was ich gelernt habe, dass du brauchst einen Komplementär. Aber du brauchst jemanden, der dich komplett ergänzt. Aber du brauchst nicht jemanden, der genauso ist wie du. Dann ist das relativ schlecht. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Die Frage war, was du sagst, was so die größte Wertschöpfung ist, die du aktuell in der Firma betreibst?
Gute Frage. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich so eine Art Kapitän, der dieses Schiff Talon One in eine Richtung steuert und guckt, dass wir die große Idee nicht verlieren und dass wir in die große Richtung gehen, von Seiten mal Impulse setzt. Ich mache die ganzen Investor Relations und den Kram, also die ganze die technische Arbeit. Aber ich würde sagen, ohne mich jetzt mit so einem Steve Jobs zu vergleichen, aber im Prinzip so eine Art Visionär in der Firma. Im Tagesgeschäft bin ich so gut wie nicht involviert. Sehr viel bei Kunden. Ja, Tagesgeschäft ex-Sales. Sales mache ich total gerne. Werd da reingeholt. Mein Slack-Titel heißt Team Support. Und so bin ich auch in der Firma. Das bringt mich rein, wenn ihr meinen Input braucht. Zieht mich mit rein, wenn ihr denkt, ich kann den Sales-Prozess unterstützen, wenn ihr das Strategie irgendwie besprechen wollt. Aber im Großen und Ganzen musst du das wahrscheinlich mein Team fragen, wo sie den Wert in mir sehen, weil eigentlich ist es mein Team, was da die Arbeit macht. Ich glaube, mein Team könnte wahrscheinlich auch sehr gut ohne mich überleben. Und vielleicht wird dann nach 3 bis 6 Monaten, wird man dann sehen, dass irgendwie so eine Richtung fehlt. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team unter uns aufgebaut, was, glaube ich, die Kernvision, die ich habe von dem Unternehmen, versteht und mitträgt.
Wie hat sich deine Mentalität bezogen auf Arbeit über die letzten Jahre entwickelt? Weil ich schätze, du hast anders drüber nachgedacht, als ihr Lieferando gemacht habt, versus heute.
Lieferando, ab und an meine Freundin, keine Kinder. Ich habe neulich, Wochenende drüber nachgedacht, dachte so, boah, habe ich bei Lieferando immer viel außerhalb der Arbeit über Arbeit geredet. Und wenn mich jetzt meine Eltern fragen, und wie läuft's auf der Arbeit? Dann sage ich so, gut, aber eigentlich, ich habe jetzt keine Lust, im privaten Kontext über Arbeit zu reden. Bei mir läuft natürlich die ganze Zeit irgendein Film und ich war am Samstag auf einer Jubiläumsfeier von meinem Hockeyverein und bin dann um 1 im Taxi nach Hause gefahren und dann hat mir ein Mitarbeiter von einem Wettbewerber geschrieben, er würde gerne, also ich würde gerne zu uns kommen und dann antworte ich da auch noch drauf, also mit leicht an dem Tee, aber noch halb zurechnungsfähig. Das heißt, man ist schon, ich bin schon immer on, ich bin immer da, aber für mich ist Arbeit oder Talent One vielmehr, ich will halt gewinnen. Ich will das Spiel gewinnen und ich will das Endgame gewinnen. Das Endgame ist auch da, hat kein festes Ziel. Aber ich glaube auch, dass man dieses Thema Arbeit nicht, wenn du das so überhöhst und das eigentlich über die Maßen identitätsstiftend wird, dann kann das nicht gesund sein. Und ich sage auch zu meinen Mitarbeitern immer, wir sind keine Familie bei Talent One. Wir sind eine Softwarefirma aus Berlin, die halt so Loyalty-Promo-Lösungen baut. Und das als Selbstverständnis zu diese Überhöhung dieser, oh, wir sind ein cooles Startup und wir verändern die Welt. Ehrlich gesagt, wir verändern die Welt nicht mit Talent One. Wir verändern die Welt vielleicht für unsere Mitarbeiter, weil wir ein guter Arbeitgeber sind, faire Gehälter zahlen und Aufstiegsmöglichkeit geben und dir viel Zeit geben, mit deinen Kindern zu sein, gute Ferientage haben, gute Regelungen dafür. Aber am Ende ist es ein fucking Job. Und du meinst ganz am Anfang, ist sehr schön, dass bei Lieferando noch die Marke überlebt hat, jetzt nach fast 20 Jahren. Natürlich macht mich das stolz, aber man muss auch sagen, den Talent One, wenn es uns in 20 Jahren noch gibt, mega geil. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns jemand kauft und diese Marke Talent One dann verschwindet, ist dann doch, ist nicht unerheblich, es ist eine echte Wahrscheinlichkeit. Und die meisten Mitarbeiter bleiben wahrscheinlich auch nur, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre, wenn es hochkommt bei uns in der Firma. Und am Ende ist es ein Job. Du sollst hier 8 Stunden lang was machen und für mich ist es auch, ich liebe diese Firma, ich habe da Bock drauf, aber es ist nicht, ich würde sagen, es ist nicht mehr so identitätsstiftend, wie Lieferando für mich war. So, das ist nicht mein Leben. Ich habe da Bock drauf, es macht Spaß, ich liebe es, da zu arbeiten, ich liebe es, da zu schaffen, ich finde es ultra geil, dass wir diese Kunden haben, dass wir es geschafft haben, aus Deutschland sowas aufzubauen, aber ist es mein, ist Talent One Life? Nee, auf keinen Fall.
Hat sich das erst mit Familie gedreht oder ist das bei im Erwachsenwerden-Prozess quasi, weil man dann gemerkt hat, okay, ich muss mir was suchen, weil ich nicht nur von wie gut läuft's in der Firma abhängig sein möchte, passiert?
Es kommt ein bisschen das, wer bin ich und was will ich? So, und ich glaube, das ist, die Firma war nie, ich glaube, also meiner Meinung nach, es ist ungesund, wenn man sich über die Maßen in so einer Firma identifiziert, weil in dieser Firma ist es auch, dann fängst du an, Entscheidungen nicht mehr gut zu treffen, dann bist du so emotionally over-indexed, dass du nicht mehr klar denken kannst. Und manchmal ist diese Distanz und so eine gewisse Neutralität zu dem ganzen Thema wahrscheinlich zielführender, als dass du da so total krass emotional investiert bist. Wenn wir einen Kunden nicht gewinnen, dann bin ich immer noch abgefuckt, also bis ich nach Hause komme. Vielleicht mit dem Fahrrad fahre ich nach Hause, dann ist das Thema auch damit durch. Ich bringe das ja nicht mit nach Hause. Das ist dann am Ende doch nur die Firma. Und zu Hause sind meine Kinder, ist meine Frau, ist mein Hund. Da bin ich dann auch eine andere Person. Also klingt, und auch dann sage ich, kann man erfolgreich sein. Es ist ja immer dieses, dass sie sagt, du musst deine Firma hier 20 Stunden am Tag arbeiten und am besten keinen Sport mehr machen und so. Und du hast ja auch, bist ja auch gut in Shape gekommen. Denkst du nicht? Ich glaube, wenn du halt 8 Stunden am Tag arbeitest oder für den normalen Mitarbeiter 9 Stunden am Tag arbeitest und dann nach Hause gehst und happy mit deiner Frau bist, happy mit deinen Kindern bist, dann noch am besten Sport machst mit Kumpels, die nichts mit deiner Firma zu tun hast, wo du einfach mal nicht der Big CEO bist, sondern einfach nur Christoph oder einfach nur Fabi oder einfach nur Paul, Sven, whoever, dann ist das ziemlich gesund und erlaubt dir auch andere Perspektiven, dann wieder am nächsten Tag oder am Montag damit in die Firma zu kommen und einfach weiterzugehen. Und das ist ein Modus, der für mich sehr gut funktioniert. Und der Modus war komplett anders bei Lieferando. Aber bei Lieferando hat mein Auge auch jedes Wochenende gezittert, so, was ist das Augenlid? Und teilweise bin ich nach Hause gekommen und dachte, ich würde einfach gerne mal so eine Runde heulen. Nicht, weil ich traurig war, sondern weil ich einfach so under pressure, wie so ein Druckkochtopf. Und das Einzige, um diesen Druck irgendwie rauszukommen, wäre, wenn ich heule. Ich habe nicht geheult, ich konnte nicht auf Knopfdruck heulen, aber es war so, boah, ich würde am liebsten heulen. Einfach, um das so von mir aus mir rauszubekommen. Und ich glaube nicht, dass das gesund sein kann. Und vielleicht ist da aber auch ein Shift gekommen in den letzten Jahren, das ganze Thema, also Mental Health von Gründern. In dieser Founding Fathers Gruppe liest man es ja auch immer wieder. Das gibt es auch unter Männern im besten Alter und auch unter erfolgreichen Männern. Das Thema Depression oder irgendwie psychische Erkrankung oder dieses Achtgeben aufs Organgehirn eine andere Relevanz bekommen hat. Und dass du halt nicht, du bist halt keine Maschine. Du gehst zum Orthopäden, achtest aufs Essen, aber achtest nicht auf deinen Kopf. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Und im Kopf 20 Stunden am Tag da durchzutreten, das geht, glaube ich, nicht.
Machst du es noch in Phasen, dass du sagst, okay, jetzt eine extrem stressige Phase, da muss ich dementsprechend pushen?
Ja, ich glaube, dann pushe ich mich halt eher dann die 8 Stunden und gebe halt Gas und dann gehe ich nach Hause, da bringe ich die Kinder ins Bett und dann mache ich um 9 halt nochmal was, wenn die Kinder pennen. Aber auch da haben wir mittlerweile mit unserem CFO, mit unserem CRO, also wir haben ein sehr, sehr gutes und erfahrenes C-Level, sodass ich da nicht, das hängt nicht mehr von Christoph Gerber als Individuum ab. Natürlich bei der Finanzierungsrunde mache ich dann lange Calls, aber ich muss ja den selber die Datenräume nicht mehr vorbereiten. Ich muss auch nicht die Zahlen alle da rauspulen aus irgendwelchen Ecken. Und wenn ich sage, es geht jetzt nicht, dann geht's halt nicht. So, ich bin jetzt ab nächsten, so musst du den Termin jetzt machen. Nächsten Montag fliege ich 2 Wochen mit meinem Mitgründer nach Alaska. Lassen wir uns mit dem Wasserflugzeug in einem Bergsee aussetzen und dann fahren wir 180 Kilometer mit dem Kajak zurück. Da sind wir die 14 Tage nicht erreichbar. Du kannst uns, egal was passiert, du kannst uns nicht erreichen. Niemand in der Firma, nicht unsere Frauen, niemand. So. Und das ist auch okay. Wenn dann die Firma nicht, weißt du, wenn das nicht funktioniert und du nicht einen Unterbau hast, der das abfangen kann, dann hast du eigentlich eine Scheißfirma gebaut. Und es wäre es mir auch nicht mehr wert, diesen maximalen Stress, wo ich merke, dass ich so an meine Belastungsgrenze komme. Das wäre mir der Euro nicht mehr wert, den ich damit vielleicht verdienen würde. Muss irgendwann so Kosten nutzen. Ich habe einen Freund, den du auch kennst, der sehr, 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 sehr erfolgreich ist, seine 9-stellig verdient. Der hat gesagt, er hat seine Kinder von 2 bis 15 nicht gesehen. Weil nur im Flieger saß und da und da und da war. Da kannst du mir noch so viel Geld geben, das wäre es mir nicht wert. Ich habe, das ist der Output, ich bin so, why, für was? Dann bist du Mitte 50 oder vielleicht Mitte 40, wie auch immer, hast einen Arsch voll Geld, hast deine Kinder nicht aufwachsen sehen. Und dann, wie viel Geld willst du denn ausgeben in deinem Leben? Ich wüsste es nicht, was ich da jetzt mit 100 Millionen on top machen können. Ist dann schön, weil das dir zeigt, du hast das Spiel sehr, sehr gut gespielt. Kannst natürlich dann investieren, links und rechts. Macht es dich glücklich, wenn du dann am Ende drüber nachdenkst, okay, shit, jetzt sieht meine Tochter mit 18 aus oder mit 19, weil sie woanders studiert. Aber eigentlich habe ich hier 15 Jahre oder 12 bis 15 Jahre gerade verpasst. Könntest du mir alles Geld der Welt bieten? Würde ich nein zu sagen. So. Ich habe meinen Blogger, kann ich dir nachher zeigen, auf meinem Handy. Morgen ist Dienstag, gehe ich um 3 aus dem Büro, gehe mit meiner älteren Tochter zum Hockeytraining. Fix. Egal, was da kommt kein Termin rein. Ist immer geblockt. Und kann noch wer anrufen. Das ist mir mehr wert als jedes Talent1 oder Lieferando. Okay, so. Gibt's nichts, was das wert wäre, in meinen Augen. Und das erwarte ich auch nicht von meinen Mitarbeitern, dass meine Mitarbeiter denken, dass Talent1 mehr wäre als ein Job. Ich will, dass meine Mitarbeiter nach Hause gehen, wenn sie nach Hause gehen müssen, sich um ihre Kinder kümmern. Und wenn dann was liegen geblieben ist und du das Vertrauen mit deinen Mitarbeitern hast, dann setzen die sich abends um 21 Uhr hin und ballern vielleicht nochmal eine halbe Stunde Code ins Repository oder machen die Präse fertig. Und es kommt dann aber daraus, dass deine Mitarbeiter dir vertrauen, weil sie wissen, dass du ihnen vertraust, dass sie die Möglichkeiten haben, in ihrem möglichen Setup das zu liefern. Und wenn die Kinder dazwischen kommen, dann kommen die Kinder dazwischen. Das sind wieder, bin ich der Allerletzte, der das sagt. Und am Ende ist es eine Firma und deine Kinder hast dein ganzes Leben. Und ein Tell-in-One hast du nicht dein ganzes Leben. Sollte ich vielleicht jetzt nicht so als CEO die ganze Zeit alles erzählen, aber es ist, am Ende ist es ein fucking Job, ist eine Firma. So. It's a very, wenn du rauszoomst, ist es ein ganz kurzer Teil von deinem Leben, den du bei uns verbringst. Der sollte nicht so identitätsschiftend werden, dass der so irgendwas anfängt zu dominieren.
Kam diese Ansicht dann wirklich erst mit eigenen Kindern und mehr Fokus auf eigene Familie? Oder kam das vorher schon, dass du auch, ich meine, was hast du gesagt, irgendwie Tochter 5, beziehungsweise 4,5? Dementsprechend, wie warst du vor 6, 7, 8 Jahren, als ihr Tell-in-One gemacht habt, auch schon so eingestellt?
Vielleicht nicht so krass oder nicht so fokussiert und nicht so klar, aber schon immer in dieser Art. Weil ich gemerkt habe bei Lieferando am Ende, meine 12 Stunden, die ich da abgerockt habe, dass ich, meine Produktivität wurde nicht besser, die wurde wahrscheinlich eher schlechter. Und mein Output und meine Qualität als Manager oder als Geschäftsführer oder meine Rolle war eher degressiv oder auf dem Abnehmend mit meiner Arbeitsbelastung. Und ich meine, ich war nie fett, aber ich war auch krass ungesund. So. Und jetzt merke ich, habe ich dann angefangen, wieder Sport zu machen, viel, und dann merkst du, okay, es geht dir einfach besser, du bist einfach klarer im Kopf, trinkst weniger Alkohol, weil dann das in der Phase in Berlin dann immer abends auf die Torstraße und so, dann immer noch in Torbar oder ins Muschi Obermeier und King Size und whatnot. Und dann einfach gemerkt so, hey, wenn ich eigentlich 8 Stunden richtig, richtig fokussiert bin oder 9 Stunden und dann meinen Sport mache und dann ein gutes Leben außerhalb habe, ist es ja nicht so, dass du rausgehst und dann nicht mehr über die Firma nachdenkst. Ich bin die ganze Zeit am Denken und hier und da und habe Ideen, und Sonntagabend habe ich mich, den letzten Sonntag habe ich dann hingesetzt, habe mit Cursor was ein bisschen geprototyped, so ganz, ganz schlecht, aber good enough, habe gesagt, hier, guck mal, so stell ich mir was vor, lass doch mal sowas überlegen. Das machst du ja weiter. Es ist jetzt, setze ich mich jetzt aber hin und schreibe mega Briefings an meine Teams? Nee. Gehe ich durch irgendwelche Sales Calls rein, wo ich denke, ah, das will ich nochmal anhören, wie das gelaufen ist und so? Ja, aber das ist dann für mich keine Arbeit, weil es in so einem anderen, ist dann on my terms, wo ich sage, okay, das gucke ich mir jetzt an, da habe ich jetzt Bock drauf und da habe ich auch wahnsinnigen Spaß dran, dann Sonntagabend mich hinzusetzen und so Sachen zu machen oder mir einen, beim Kochen einen Sales Calls zuzuhören. Aber das will ich, das ist nicht, weil ich es muss. Ich wollte diesen Sales Calls hören, den Sales Call hören und verstehen, was wir da hätten besser machen können. Aber ich glaube, die Klarheit hat sich dann erst mit den Kindern eingestellt. Das ist ja selber, ich glaube, das kannst du auch ohne Kinder, oder vielleicht ist es auch, ist ja typabhängig, aber dann merkst du, dass halt der Rest relativ scheißegal ist, wenn du erstmal 2 Kinder hast oder ein Kind hast, wie unwichtig dann diese Firma im Gesamtkonzept eigentlich ist und wie wichtig dieser kleine Blurb Mensch dann da wird. Im Vorfeld, bis die Kinder da waren, war das auch schon irgendwie klar, dass wir nicht von unseren Mitarbeitern, wer war nie so work hard, play hard. Wir haben nie von jemandem erwartet, dass er die krassen Überstunden rockt. Sagen wir auch jetzt, wir erwarten keine, wenn eine Firma nur funktioniert, dass wenn du die ganze Zeit Überstunden runterballerst, dann funktioniert ja irgendwas nicht. Das ist ja keine langfristig sustainable Company, die du dann aufbaust, wenn alle eigentlich immer 50% mehr arbeiten müssen, als du dir leisten kannst. Und natürlich machen die Mitarbeiter bei uns Überstunden, wenn irgendwelche wichtigen Sachen kommen. Aber was machen die dann aus? Oder ich glaube es zu denken und ich hoffe, es ist wirklich so. Mitarbeiter machen es, weil sie dann Bock drauf haben, auch das Ding nach vorne zu pushen. Aber nicht, weil ich sage, du musst jetzt die Überstunden machen. Hoffe ich.
Grundsätzlich eine gesunde Einstellung, ne? Es wird auch genug Leute geben, die sagen, nee, also ohne 10, 12 Stunden, wie auch immer, wird man es nicht schaffen.
Dann ist ja okay. Ich sag, die Leute, die 10, 12 Stunden arbeiten wollen, sollen es machen. Ich sage, ich bin lieber einen Tick weniger erfolgreich, arbeite 8 bis 10, wahrscheinlich arbeite ich so meine 10 Stunden am Tag, wenn du dieses periphere drumherum dir anziehst, wenn ich joggen gehe, höre ich Sales Calls, aber auch nicht, weil ich muss, sondern weil ich Bock drauf habe. Aber wenn du 12 Stunden, vielleicht haben die Leute mit Erfolg. Ich glaube, vielleicht hast du bei der ersten Firma, kannst du das noch, bei der zweiten Firma, ich würde sagen, ich habe nicht das gleiche Energielevel wie bei Lieferando mit Anfang 20 bis Anfang 30. Und es ist mir auch nicht mehr so, ich brauch's nicht mehr. Und dieses Work Hard, Play Hard, das kannst du nur bis zum gewissen Level machen. Ich kenne wenig, es gibt einige Gründe, aber es gibt auch einige Beispiele, dann nenne ich die, kann ich hier gleich nicht hin, sich öffentlich, die da halt völlig abgeklappt sind deswegen. Und dann fangen die an zu koksen, dann wird wahnsinnig viel Alkohol getrunken, dann lassen sie sich scheiden, dann sehen sie ihre Kinder nicht mehr. Ja super, dann hast du dann 12, 14 Stunden runtergerockt. Also ich habe lieber meine 8 Stunden und auch wie gesagt, wenn die Firma einen Tick schlechter dadurch wird, weniger erfolgreich wird, dann ist es was, das ich mit vollem Gewissen in Kauf nehme. Und ich glaube nicht mal, dass es so ist. Weil die Leute, die konzentriert ihre 8, 9 Stunden arbeiten, dann nach Hause gehen und ausgeruht wieder nächsten Tag ins Office kommen oder ausgeruht nach dem Wochenende wieder am Start sind, leisten wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht mehr, als wenn du so eine künstliche, wir müssen ja alle krass Gas geben und wir sind so geile, toughe Motherfucker und hauen hier rein und ist vielleicht ein Entwurf, wäre nicht für mich und ich glaube nicht dran.
Wie lange hat es gedauert von wir laufen los, Talent One zu gründen bis hin zu ich bin an dem Punkt, dass ich in diesem operativen Geschäft gerade nicht, also dem Tagesgeschäft nicht involviert bin?
Also Tagesgeschäft ex Sales, so, aber ich sage den ganzen, ich sage immer, die Aufteilung der Firma ist so, dass ich die Sachen mache, die Spaß machen und Sebastian macht alles, was keinen Spaß macht. HR, Finance, allen Kram. Manchmal frage ich ihn, der Sebastian war mal bei uns zum Essen und dann fragt mich meine Frau beim ins Bett gehen, so, wieso erzählst du mir die ganzen Sachen nicht, die in der Firma passieren? Das ist ein bisschen so leicht vorwurfsvoll. Und dann habe ich gesagt, ich wusste wirklich nicht, dass es passiert. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag gefragt und dann meinte er so, ja, ich weiß ja, wie du über die Themen denkst und wieso müssen wir uns da beide involvieren? Ich weiß ja, ich kenne die Lösung, ich regel das. So, wir müssen ja nicht 2 oder 4 Augen vom Gründerteam drauf haben. Und ich bin wahnsinnig unkonzentriert. Das musst du jetzt rausschneiden. Nochmal deine Frage, das kannst du dann gleich zusammen.
Ich war gerade bei dem Thema, wie lange es gedauert hat von Inception, bis du dich rauskommst.
Und was wir auch anders gemacht haben bei Talent One, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Juniors hiren. Wir wollen Leute hiren, die nicht diese Praktikantenbuden, die es zu meiner Zeit bei Lieferando noch links und rechts gab, sondern dass wir sehr, sehr fähige Leute von Anfang an einstellen, sodass wir uns weniger um dieses, oder den Leuten nicht auf die Finger gucken müssen. Dann hatten wir natürlich bei der Größe, wenn du 10, 15 Leute bist, ist man viel mehr involviert. Dann habe ich Wireframes gebaut und so. Wie sieht die Website aus, den ganzen Kram. Aber auch da habe ich mich, glaube ich, stärker aus so einer Produktentwicklung auf so eine Metaebene gezogen, als ich das bei Lieferando gemacht habe. Wo ich aber bei Lieferando wahrscheinlich im Rückblicken mehr kaputt gemacht habe, als dass ich wirklich geholfen habe, weil dann der Gründer reinkommt und sagt, ach komm, ich weiß alles besser, wir machen so und so. Ist ja nicht immer zielführend und bringt auch ein Unternehmen dann zwangsläufig oder wahrscheinlich nicht nach vorne und man überschätzt sich da als Gründer selber mit dem, was man da, wenn man da reingeht, wie so ein Elefant in einen Porzellanladen. Und so haben wir schon eigentlich von Anfang an probiert, diese Struktur aufzubauen, dass es nicht alles bei uns Gründern zusammenläuft und alle Entscheidungen müssen durch uns getroffen werden. Und es gibt jetzt immer noch Designentscheidungen oder technische Entscheidungen, die von einem Team getroffen worden sind, was zum Großteil nicht mehr da sind, die jetzt immer noch durchtragen. Und da war es sehr gut, dass wir uns da nicht involviert haben. Wir hätten es wahrscheinlich anders gemacht. Aber das Team damals hat gesagt, nee, auf der Skalierung, auf der wir hinarbeiten wollen, brauchen wir, eine eigene Sprache entwickelt, um die Regeln zu validieren. Das heißt bei uns Talang, wie Talent Language. Und das hat uns sehr viel Zeit gekostet, diese Talang zu entwickeln, also eine eigene Programmiersprache. Und die funktioniert, ist glaube ich jetzt immer noch unser, weiß ich, unfair competitive advantage, aber ist ein competitive advantage, weil die einfach wahnsinnig schnell Regeln validieren kann. Schneller als irgendwelche Python-Scripts oder irgendwas oder was die Leute sich da zusammenschrubbeln. So, und das ist aus dem Vertrauen zu unserem damaligen CTO entstanden. Also schon probiert, aber natürlich juckt es dann immer wieder in den Fingern und Moment bin ich dran zu sagen, ich hätte gerne so einen 10-Mann Innovation Squad, also ein Engineering Product Frontend Team, was direkt unter mir arbeitet, sodass man wieder ein bisschen schneller in der Produktentwicklung gehen kann, schneller Sachen ausprobieren kann, weil meine Gehirnfürze mit, ach, lass doch mal hier das ausprobieren, die machen vielleicht Sinn und sind auch spannend, sind auch irgendwie Also ich glaube, sie sind spannend und gut. Vielleicht ist mein Team dann eine andere Meinung. Aber die zerschießen, oder wenn ich mich da durchsetzen würde und sagen würde, ich will das jetzt, aber zerschießt natürlich eine komplette Roadmap und eine komplette Planung, die wir haben, wo wir Verbindlichkeiten haben, wo wir Sachen fixen müssen, sodass wir dahin gekommen sind und gesagt, okay, vielleicht brauche ich doch wieder mein kleines Ich als freies Radikal mit meinem freien radikalen Team und dann können wir da irgendwie Rapid Prototyping machen und so und auch die Sachen, wo ich gut bin, wieder anders nutzen.
Ich glaube, eine Sache, auf die ich nochmal gerne doppelklicken würde, weil es, glaube ich, immer so ein Spagat ist und es gibt kein, ist nicht schwarz und weiß, aber so viele Gründer, die sich irgendwie einen VC mit reinholen, die sagen dann, hire so seniorig wie möglich und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wir machen es irgendwie doch mehr Junior und entwickeln die Leute dann mit. Du hast gesagt, okay, wir haben deutlich mehr Seniorität mit reingeholt und keine sogenannte Praktikantenbude gemacht. Was ist denn so das richtige Level an Seniorität, wo man sagt, okay, das passt jetzt auch wirklich zu uns und mit denen können wir arbeiten?
Ich glaube, dieses Thema, also Senior, hat jemand ein super CV und so und dann kommt ein VC an und sagt, ach, der hat ein tolles Resümee und oder Resümee ist CV, sorry für mein Englisch, den müsst ihr hiren. Der hat bei HubSpot gearbeitet, hat bei, schieß mich ab, so. Und dann stellst du den ein und das ist eine komplette Flachpfeife. Ich würde sagen, das passiert eher in 90% der Fällen, dass die Leute von ihrem LinkedIn-Profil oder von ihrem CV toll aussehen, aber am Ende nichts liefern. Weil, so wenn du bei HubSpot bist, ist so ein Schiff, die Flut hebt alle Boote und dann kannst du die größte Flachpfeife bei HubSpot haben. Und dann schreibt er auf seinen Lebenslauf hier, brought HubSpot from 10 million to 200 million ARR als irgendein Revenue Specialist. Und das heißt genau gar nichts. Wir haben für uns gesagt, wir wollen eigentlich Leute, die selber Leistung bringen können, ohne dass sie gemonitort werden müssen. So, das ist für uns auch immer noch jemanden, wo wir, also du musst als IC, als Individual Contributor zu der Firma beitragen. Wir brauchen aber niemanden, der dich daran führt oder klar gibt es ein Onboarding, den ganzen Kram, weil du musst nicht betreut werden. Du musst nicht als Junior erstmal die Basics verstehen, wie man codet oder wie ein sauberer Code aussieht oder wie ein sauberer Prozess aussieht. Wir haben darüber Engineering Managers, die Teams dann managen. Aber für den Fußball, wir heiren nur Fußballer, die zweite oder erste Bundesliga spielen können. Wir missbrauchen keinen aus der Oberliga, der erstmal erklärt werden muss, auf welchem Fitnesslevel er arbeiten muss. Oder wie, dass er fit werden muss, der taktische Anweisungen nicht versteht. Und dann gibt's natürlich auch Firmen, wo, wenn du einen Marketplace hast und super viel Content hast, du das scrapen musst oder irgendwelche Datenbanken erstellst, dann kann ein Praktikant, da sollte man jetzt kein Praktikant für nutzen, aber das waren so Rollen historisch auch bei Lieferando, wo Praktikanten eine Funktion hatten. Aber auch ein Praktikant muss wieder gemanagt werden, um einen gewissen Output zu haben. Und die haben immer gesagt, wir wollen eigentlich so wenig Headcount wie möglich oder Headcount muss im guten Verhältnis sehen zu einem maximalen Output. Und da gibt's irgendwo ein Gefühl, was für uns richtig war. Auch das hängt aber komplett individuell ab von der Firma und was du für Leute hast. Und wir hatten auch Leute, die gesagt haben, oder wenn wir jetzt einstellen, sagen wir den Leuten, du musst diese Rolle, die du hier, für die du eingestellt wirst, bei Talent One, die musst du auch selber ausfüllen. So, wenn du die nicht ein Charakter bist, der sagt, ich mache mir die Rolle auch so ein bisschen so, wie ich sie in meinen Kompetenzen, ja, ausfüllen ist vielleicht das richtige Wort, und die nicht gestalten kann, dann ist Talent One nicht der richtige Ort. Und da gibt es auch Leute, die gesagt haben, nee, ich würde gern mehr, ich glaube, wir sind sehr strukturiert, aber die wollen eigentlich hier, das ist deine Aufgabe für heute und dann gehe ich nach Hause. Und wenn du dir diese Aufgabe nicht selber suchst, sondern die vorgelegt bekommen willst, dann bist du bei uns an der falschen Adresse. Und das ist aber auch okay. Es gibt Leute, die wollen das und das ist gut und so stellen wir ein und da gucken wir uns an, dass wir Leute finden, die da in das Profil passen.
Ich meine, jetzt hast du gesagt, Sebastian macht HR größtenteils.
Wir haben eine VP of People, ich sage nur, das ist so.
Mehr so bei ihm liegt, aber du wirst ja trotzdem selber doch einige Interviews in deinem Leben geführt haben. Was würdest du sagen, worauf achtest du am meisten in solchen Interviews, wo du sagst, okay, wofür versuche ich ein Gefühl zu bekommen?
Bei vielen Sachen, bei vielen Interviews, die ich führe, kann ich gar nicht fachlich einschätzen. Ist die Person, kann die fachlich was? Ja. Dafür sind wir zu spezialisiert. Auch im Sales sind wir zu spezialisiert. Also so Enterprise Sales ist dann doch nicht einfach mal hier, ich verkaufe irgendwas, sondern die ist ja immer ein richtiges Skillset. Da kann ich natürlich ein Gefühl haben, so, was ist für ein Typ. Ich sage, ich gucke einfach, ist das eine gute Persönlichkeit? Kann man mit dem arbeiten? Ist das kein Arschloch? Weil wir wollen eigentlich keine Arschlöcher in der Firma haben. Und das heißt nicht, dass du der most social outgoing Person sein kannst. Du kannst auch ein complete Introvert. Ist alles okay. Hat auch einen Raum bei uns. Aber du musst als Person jemand sein, wo man sagt, mit dem arbeitet man gern zusammen. Und man kann auch sehr gern mit einem Introvert arbeiten, man kann mit einem Outgoing. Aber ist das ein Charakter, wo ich das Gefühl habe, hey, der passt bei uns in so ein Gefüge. Und ich finde, Firma ist sehr instabil. Also jede Firma ist, klar, ist eine gewisse Stabilität, aber du musst drauf gucken, wo das A und O ist, dass diese Team-Composition, die du hast, dass die funktioniert. Wenn du da ein, zwei Personen hast, die dann anfangen, irgendwie stumm zu machen oder nicht, wo das Team nicht mehr das Gefühl hat, die ziehen an einem Strang, dann ist es ja nicht mehr unbedingt der Fehler der Person, die du da hast, die stumm machen, sondern der Fehler liegt eigentlich bei uns im Hiring, dass wir jemanden geheirat haben, der bei uns in der Firma nicht funktioniert. Und die Person ist vielleicht super bei einer anderen Firma. Aber bei uns, in dem, wie wir die Charaktere haben und wie unser Team funktioniert, holst du dann jemanden rein, der nicht passt. Und das ist vielleicht in Bezug auf HR mit meiner größte Aufgabe bei Key Hires, damit zu sein und mit reinzugucken.
Gib mir mal ein bisschen Gefühl für das Founding Team von Talonone. Du, Sebastian, okay, klar verstanden. Wer waren die ersten Leute, die ihr dann mit hinzugenommen habt und warum?
Ich und Sebastian, wir haben beide eine ODK studiert und ich war eher so Chaos und Sebastian war strukturiert. Sebastian sieht jetzt auch immer noch aus wie so ein McKinsey-Berater, immer so die Haare zur Seite und immer ein Hemd an. Und dann hat uns, Sebastian nur mal auf irgendwelche Fotos sieht immer, könnte auch, wenn er nicht bei uns wäre, wäre er jetzt McKinsey-Berater oder Partner. Was uns gefehlt hat, war ein guter CTO und ein guter Produktler. Und da haben wir einen CTO geholt, mit dem wir zusammen studiert haben. Lukas, der kompletter Freigeist war und auch eigentlich den Chor von oder die Basis für Talonone aufgebaut hat, auch das, wo wir jetzt stehen und die Entscheidung für den Talang. Und der kam aus dem Chaos Computer Club Umfeld, hat da einige echt geniale Entwickler mit reingeholt. So, dann war dieses Entwicklungsthema, der als Multiplikator funktioniert. Und dann haben wir Martin, der auch ein Produkt war von Lieferando, mit reingeholt, der dann die Produktvision, die von mir kam, geschafft hat, von meinem Chaos im Kopf, oder ich sag mal Chaos im Kopf schon, das in Tickets zu übersetzen. Und durch die Zusammenarbeit mit mir bei Lieferando auch wusste, wie ich denke und wie ich an die Sachen rangehe und was ich, wenn ich A sage, dass ich eigentlich B meine und das, oder mein A in ein technisches B übersetzen kann. Und so fingen wir dann an und dann einer nach dem anderen.
Wie lange hat es gebraucht, bis ihr euer erstes MVP hattet, mit dem ihr rauslaufen konntet und mit potenziellen Kunden, Pilotkunden, je nachdem sprechen konntet?
Also wenn man sich jetzt anguckt, war es wahrscheinlich Kraut und Rüben, aber unser erstes Kraut und Rüben Produkt, wahrscheinlich 6 bis 9 Monaten, war das gut? Nee, was es am Anfang konnte, war, du hast einen Gutschein irgendwo reingegeben und dann haben wir das validiert und dann gab es einen Discount zurück. Dann haben wir relativ schnell Casper.com bekommen, diese Matratzenfirma. Und das war dann so, oh Gott, die schicken 3 Requests pro Sekunde und dann, holy shit, jetzt kommt ja richtig Druck auf die Plattform. Und wo es so richtig geklickt hat, war als Ticketmaster aus den USA, Ticketmaster.com, die über hatten so eine Sign-up-Form, wo das dann irgendwie so ein HubSpot reingelaufen ist. Die haben sich dann da eingetragen und dann dachten wir, okay, es hat sich über einen Spaß erlaubt. Und wir sitzen, unser Büro ist am Görli gegenüber von der Feuerwache, also etwas unschönere Gegend. Zwischen 2 Dönerläden musst du durch und dann kommst du hinten durch den Hinterhof zu uns, irgendwie in Mülltonnen damals noch vorbei und wir dachten mal, wenn irgendjemand sieht, wo unser Büro ist, wenn die nur einmal Google Street View machen, dann würde keiner von unseren Kunden jemals was unterschreiben. Und dann hat Ticketmaster in 2 Wochen sich in sich unsere Plattform gekämpft und meinten dann an einem Freitag zu mir in einem Call, are you by any chance in LA next week to discuss the contract? Und war ich so, was für ein Zufall. Ich bin in LA next week und habe dann einen Freund angerufen, der in Venice gewohnt hat, meinte, kann ich bei dir auf der Couch pennen und bin dann Samstag nach LA geflogen, war dann eine Woche bei Ticketmaster Hollywood Boulevard im Office, habe dann den ersten großen Zettel und einen Vertrag unterschrieben.
Welche Größenordnung hatte der erste große Vertrag?
Mini im heutigen Verhältnis, knapp sechsstellig. Und das war für uns der Punkt, wo wir dachten so, hey, wenn ein Ticketmaster aus den USA einen Vertrag in der Größenordnung mit so einer kleinen Bumsbude wie uns macht, die irgendwie 20 Leute damals waren, knapp 20, bisschen drüber, dann scheinen wir ja was gebaut zu haben, was irgendwie relevant hat.
Es klingt ja auch, als ob die das, also einmal inbauen, sich selber eingetragen und innerhalb von 2 bis 4 Wochen
getestet haben und dann gesagt haben, ja, wollen wir machen.
So. Das ist ja an sich ein schneller
Sales Cycle. Also gibt's auch immer noch, aber eigentlich für ein Unternehmen der Größe, wo wir sitzen in der Infrastruktur, wir haben ganz klassische Enterprise Sales Cycles.
Kurze Ergänzung von meiner Seite trotzdem nochmal. Ich habe es vorhin gesagt, ihr bildet dann die komplette Couponing
genau.
Unter
wenn
anderem.
Wenn du jetzt bei Ticketmaster in den USA, keine Ahnung, bist bei, kriegst du ein Kellogg's-Paket und dann poolst du da ab und hast einen Gutschein für 10 US-Dollar Ticketmaster-Discount für dein Taylor Swift-Konzert, dann läuft das durch uns. Wenn du irgendeine Art von Rabatt bekommst in einem Checkout oder ein Free Beer, Free Parking, läuft sowas über uns.
Das heißt, ihr müsst einfach immer validieren können, egal welcher Gutschein jemals irgendwo rausgegeben wird, ob der gültig ist und...
Und vor allem egal welche Session. Also wir validieren jede einzelne Session, weil es könnte ja sein, dass ein Discount oder eine Art von Promo oder Loyalty-Punkte oder irgendwas anderes auf deinem User-Profile liegt. Du brauchst ja nicht zwangsläufig den Discount. So, es könnte ja sein, dass du deine Basket-Composition das triggert. Ja, also wenn du kaufst ein Taylor Swift-Konzert, Sitzgruppe ABC und dann in der Preiskategorie oder in der Sitzkategorie darunter, so, und dann kaufst du mindestens 5 Karten. Und dann kriegst du irgendwas. Und dieses Irgendwas kann bei uns widerlegt sein, aufgrund der Sachen, die du im Basket hast. Nee, dann war für uns so, eigentlich ganz geil. Ticketmaster, jetzt müssen wir halt liefern. Und genau, dann zuerst mal so, hey, vielleicht, wir scheinen irgendwas gebaut zu haben, was nicht nur für die Hälfte der Kunden, die wir damals hatten, gibt's gar nicht mehr. Service Partner One und so. Ich glaube auch einer von diesen Caterbuden, Movinga, Move24, Movinga, alles, was Rang und Name hatte, damals war ein Tele1-Kunde. Und genau, das war zum ersten Mal, wo wir gesagt haben, hey, nicht irgendein Idiot aus dem Freundeskreis, der für Tele1 bezahlt und dann noch gleichzeitig so viel Geld.
Der kleine Exkurs gerade, was ihr macht, war, glaube ich, einfach nochmal wichtig, dass man versteht, okay, wie viel Zugriff auf verschiedene Daten ihr habt, was ihr alles validieren müsst. Einmal unglaublich die Komplexität der Infrastruktur, die ihr schaffen müsst für einen Kunden, also dass ihr den bedienen könnt, aber auch, weil du gesagt hast, hey, wir sitzen so tief in der Infrastruktur und in dem ganzen Prozess und im Produkt, dass wir halt einfach auch extremes Vertrauen vom Kunden brauchen. Also das nochmal kurz aufgearbeitet. Was ich spannend finde, heute gehen ja irgendwie alle raus und malen sich so ein Ideal Customer Profile aus und versuchen dann genau da irgendwie die Pipeline zu füllen und hier und da und überall. Es klingt jetzt nicht so, als ob ihr von vornherein wusstet, das ist der ideale Kunde und wir gehen jetzt nur auf so die Ticketmasters dieser Welt.
Der schöne ICP. Ja, für uns war klar, unser Kunde muss irgendwie, da muss eine Transaktion laufen. Und das hat es dann aber reduziert auf, brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich nur Session-Daten. Also irgendwas, wir müssen irgendwas haben, gegen was wir validieren können. Für uns wurde dann auch, wenn man sich an unsere Kunden anguckt, ist ein Großteil unseres Kunden ist Retail. So ganz klassisch, weil jemand gibt für ja, ganz klassisch ein Adidas, ein H&M, Mizuno, Salomon, Lego, alles Kunden. Wenn du bei Lego 4th of July, May the 4th be with you, die Lego-Kampagne, Star Wars, so alle Add-ons und so weiter laufen auch bei Lego komplett global über uns. Und das ist, glaube ich, einfach der Kundentyp, der uns nimmt, haben wir da gesagt, dafür optimieren wir. Wir haben es eher ein bisschen anders aufgezogen, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Produkt bauen, was unopinionated ist, was dir nicht sagt, bis hierhin kannst du gehen und dann nicht weiter. Und als ich bei Lieferando den Optimize gekauft habe, einen Monetate oder irgendwelche anderen Marketinglösungen, aber im Full Disclaimer, ich hatte keine Ahnung, was ich kaufe, damals oder worauf ich achten musste, ich war Anfang, Mitte 20. Wenn ich aber zurückblicke und dann immer gesagt habe, ich würde das Produkt jetzt gerne weiter nutzen und den Case aufbauen, wurde mir gesagt, ja, aber geht nicht. Und es waren dann immer, weil Marketingprodukte immer von im Zweifel Marketeers gebaut worden sind, die mit dem Use Case ankommen und sagen, wir bauen jetzt eine Lösung, die bauen diese 10 Use Cases oder wir bauen jetzt diese 100 Use Cases. Und dann fängst du an, ein Produkt zu bauen auf so einem Use Case Base Layer. Und statt dahin zu gehen, sagen wir, jetzt gehe ich mal 10 Schritte zurück, breche diese ganzen Use Cases in individuelle Attribute oder Aktionen auf und guck, was ich damit machen kann. Und gebe dem Kunden so die Möglichkeit, eigentlich zu machen, was er will. Und das haben wir dann bei Talon One gemacht. Und deshalb hat auch die Produktentwicklung wahrscheinlich länger gedauert. Und wieso wir am Anfang kein Funding bekommen haben, weil jeder, wie sie sagt, ja, wieso Gutscheinerstellung kann auch jedes Magento. Alle meine Firmen, die ich im Portfolio haben, können einen Gutschein erstellen oder können ein kleines Loyalty-Programm machen. Und wie gesagt, wir müssen 3 Schritte zurück, dass jeder Datenpunkt, der verfügbar ist für dich als Unternehmen, sei es durch einen CDP, ein ERP, durch die Session in Realtime, dass du die in einem Produktkataloge, dass du die nehmen kannst und daraus irgendwas bauen kannst, dass du die Sachen in der Session kalkulieren kannst, dass du die storen kannst, dass du die wiederholen kannst. Das ist wie eine, jetzt sagt man No-Code oder Low-Code-Plattform. Und das war so ein bisschen, wo wir hergekommen sind. Und was dann zwangsläufig dazu geführt hat, war, dass wir eigentlich Industry-Agnostic sein konnten. Und wenn du jetzt siehst, Joe and the Juice, sagt wahrscheinlich was. Joe and the Juice, okay, so ein QSA-Bereich. Joe and the Juice läuft global auf uns. Burger King in USA, Nando's in UK, Circle K, hier die Tankstelle, die da drüben ist, läuft auf uns. Und dann hast du auch ein Adidas. Und wieso? Weil wir am Ende die Rohdaten konsumieren und der Kunde darauf basierend Sachen bauen kann.
Okay, das heißt, dein grundsätzliches zugrunde liegendes Framework bzw. dein Ansatz war, Limitierungen rauszunehmen, indem du es von vornherein nicht sagst, okay, ich definiere Use Cases, die wir abbilden wollen, sondern okay, das sind die Daten, die wir bekommen und wir wollen es möglich machen, dass der Kunde mit diesen Daten arbeiten kann und dann sich seine eigenen Workflows bauen. Dafür müssen wir dann vielleicht auf der einen Seite Templaten, auf der anderen Seite vielleicht irgendwie auch Use Cases, über die wir gar nicht nachdenken, müssen wir dann verstehen, aber die Grundlage ist immer, dass wir die Daten verwerten können und nicht, dass wir schon vorgefertigt irgendwie Templating und den Use Case only bauen, dadurch vergessen, dass es zugrunde liegend immer Daten sind.
Genau.
Du hast gesagt,
also eigentlich den komplizierteren Weg, weil wir sagen, wir gehen 3 Schritte zurück und überlegen, was ist denn, lass uns mal bei Adam und Eva anfangen, bei dem Problem und nicht das Problem lösen, weil 100 Use Cases zu bauen ist einfach. Und wir haben uns einige Wettbewerber angeguckt, ob wir die kaufen wollen und haben immer gesehen, die Limitierung ist am Ende, da wurden einfach blöde Use Cases und dann wird noch der Use Case gebaut und dann wird noch das rangeschoben und noch das rangeschoben. Und wenn du nicht von vornherein das Problem anders denkst, kommst du irgendwann nicht weiter.
Das heißt, wenn ich jetzt Gründer wäre und überlege, was kann ich daraus mitnehmen, dann würde ich darüber nachdenken und sagen, okay, anstatt mir nur ein Problem zu suchen und zu sagen, wir bauen jetzt eine Lösung dafür, sollte ich viel fundamentaler versuchen zu verstehen, was da eigentlich zugrunde liegt und mir dann überlegen, was ist wirklich der beste Weg und nicht, was ist der Weg, der am schnellsten mich zu Geld bringt.
Sind wir wieder mit diesem alter weißer Mann, gibt Ratschläge.
Zumindest mal drüber nachzudenken.
Ich will sagen, vielleicht drüber nachdenken und nicht sagen, okay, hier, geil, ich habe ein Problem gefunden, jetzt löse ich das Problem. Sondern nochmal drei Schritte, was ist denn wirklich das Problem? Wie sieht das Problem in? Kann ich das Problem vielleicht ein bisschen abstrahiert, sehe ich das in einem anderen Markt, sehe ich das in einem anderen Umfeld? Und was bedeutet das für mich? Wie kann ich dieses Problem vielleicht wie kann ich das vielleicht lösen, wenn ich das Ganze probiere, anders zu lösen? Und nicht nur, wahrscheinlich fastest route to success ist, diesen einen Use Case zu lösen. Das verhindert aber, dass du halt das Produkt am Ende weiterbaust. Das verhindert aber auch, dass du vielleicht in andere Märkte reingehst. Aber andererseits hängt auch, ich bin in meiner Mini-Nische Talon One da drin und weiß zu wenig und kenn zu wenig, als dass ich da den wirklichen Ratschlag geben kann. Es gibt bestimmt, wenn du Anträge für Solarpaneele für öffentliche Gebäude machst und nur das als deine spitze Nische hast als Beratungsgeschäft, dann musst du das Ding vielleicht nicht so denken. Also
ich finde das so spannend, weil was ja heutzutage häufig als Ratschlag gegeben wird, ist, such dir einen ICP, überleg, wie für den das Problem aussieht und löst das Problem. das funktioniert ja dann auch innerhalb dieser ICP-Gruppe. Und dann habe ich eben aber hinten raus den Punkt, dass ich mein ICP erweitere, egal ob meine Firma im ICP größer wird. Nicht so dieses typische, ich gehe jetzt auf größere Firmen, Upmarket, gucke, dass ich irgendwie mehr Geld pro Kunde verdienen kann, worüber ich mich weiter definieren und als Produkt weiterentwickeln muss. Oder ich nehme eine neue Zielgruppe hinzu, weil ich sage, okay, ich erweitere den ICP um eine komplett andere, statt irgendwie jetzt nur Baubranche, nehmen wir jetzt auch Chemiekonzerne dazu, welches Produkt auch immer. Die haben aber wieder ein bisschen anderes Problem. Und dann komme ich eben in dieses Use Case bauen und habe irgendwie so eine, häufig habe ich dann eben keinen, also.
Ja, dann habe ich die Lösung da, die, dann kopiere ich das Produkt und mache ein bisschen noch für die Baubranche, ein bisschen für Chemie und am Ende habe ich so einen Bausatz und wer bin ich dann eigentlich?
Genau, und die Frage ist ja eigentlich, also was immer alle anstreben ist, ein Produkt zu haben, wo ich nicht zu sehr auf irgendwie, also klar, anders. Es gibt Vertical SaaS, wo ich sage, okay, ich will eine vertikalisierte Lösung, die soll erstmal nur in dieser Branche funktionieren. Würde ich aber sagen, ich baue Horizontal, also ich will wirklich den Markt generell abdenken, muss ich mir ja überlegen, wie komme ich dahin? Ich komme dahin, dass ich entweder mit einem anfange, mal das vorbaue, mich vielleicht nicht zu sehr spezifiziere, um irgendwie, also keine Dienstleistung zu bauen und zu sagen, ich baue jetzt nur auf den individualisiert das Produkt und nehme danach weiter hinzu und überlege, wie bleibe ich aber trotzdem so, dass es anwendbar bleibt. Oder ich überlege halt, was ist von vornherein zugrunde liegend das Problem. Also da unterscheiden sich ja die zwei Ansätze, über die ich nachdenken muss. Also der, den du gerade genannt hast, mit hey, was ist eigentlich das zugrunde liegende Problem und wie kann ich daran gehen? Oder ich baue jetzt mal mit dem ersten Piloten, mit dem zweiten Piloten und schaue, dass ich aber nicht zu viel individualisierte Tech baue, die ich dann nicht weiterverwerten kann und dass ich keine Softwareentwicklungsbude von einem Konzern werde. Aber am Ende will ich ja was haben, was Software-Momentum insofern hat, dass ich ja am Ende mit skalieren kann mit der Software und nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt für jeden einzelnen individualisierte Software gebaut.
Da finde ich, hängt das halt stark von ab. Ich sag, wenn du in so einen hochregulierten Markt gehst, wie wenn du mit digitaler Patientenverwaltung oder einem Betriebssystem für Arztpraxen machst, da bist du ja schon einfach in einem anderen Setup, wo du gar nicht, da musst du überhaupt nicht drüber nachdenken, ob du jetzt auch ein Kassensystem für eine Tankstelle machst. So, das ist ja komplett anders. Und es ist auch ein bisschen, was du willst. Vielleicht willst du ganz spitz in deiner kleinen Nische das Thema bedienen und willst auch mit 10 Leuten eine geile Firma machen, machst 2 Millionen Profit im Jahr und alles ist gut.
Also ist ja okay, ich rede schon immer noch ein bisschen mehr über Venture und weniger über
dann,
eine Bootstrapped Softwarebude.
Dann ist immer, was ich mich da mal frage, da habe ich aber auch zu wenig Erfahrung dazu, weil ich nicht viel investiere, und inwiefern dieses Reißbrettplanen von Kunde, und das ist jetzt mein ICP und da löse ich jetzt ein Problem und so fasse ich das ein, das funktioniert. So wie du das gerade beschrieben hast, wie geht man daran? Macht man jetzt eine Horizontale, da geht man Horizonte, geht man Vertical, also Arzt ist dann mehr Vertical, ganz, ganz spitz rein. Am Ende, glaube ich, wenn du ein Problem findest und das Problem definieren kannst und du merkst, da ist ein Markt da und dann nochmal 2 Schritte zurückgehst und sagst, wie ist dieses Problem vielleicht auch in anderen Branchen vorhanden? Jetzt bei der Chemie-Baubranche, was wir da gerade angerissen haben. Vielleicht, wenn ich die Zeit gehabt hätte, nochmal 3 Schritte zurückzugehen und sagen, okay, was ist das Problem nicht vielleicht genau das Gleiche, bloß anders formuliert und es sieht ein bisschen anders aus, dass ich damit probiere, eine Lösung zu bauen, die gar nicht so industry-agnostic oder industry-focused ist, weil Talent One sagen wir auch nirgendwo, wir sind die Retail-Lösung, weil sind wir nicht. Und das dauert vielleicht länger, weil es einfacher ist, wenn du dich spitz in einen Markt konzentrierst, aber dann bist du auch spitz in einem Markt drin.
Ja, das ist genau das Gedankenexperiment, was ich ja gerade bei Gründern auslösen möchte, weil man hört häufig, fokussiere dich mal auf den ersten Markt und das erste ICP und entwickle dann weiter. Und das will ich ja gerade genau aufbrechen, dass man mal anfängt, drüber nachzudenken, ob das, was man gerade macht, einfach nur der schnellere Weg zum ersten verdienten Geld ist und so irgendwie den ersten Proof zu finden, zu sagen, hey, das gibt mir dann vielleicht das nötige Momentum, um vielleicht nochmal von einem Investor Geld zu bekommen. Versus, okay, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, wie schaffe ich denn am Ende eine Lösung, die vielleicht doch etwas antifragiler ist und hinten raus stabiler, weil ich mir ein paar mehr Gedanken mache, mir ein bisschen mehr Zeit in der Entwicklung nehme. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es gibt genug Gründer, die das Problem nicht jahrelang schon selber irgendwie durchdrungen haben, wie du jetzt bei Lieferando, der natürlich irgendwie dann sich schon Gedanken machen musste, wie bauen wir irgendwie Gutscheinsysteme und wie gehen wir mit dem Couponing um. Und dadurch natürlich auch viel von den Kunden noch mehr lernen müssen und nicht so eine gewisse Intuition auch haben, wo muss das hinkommen, dass es auch hilfreich ist.
Ja, auch da wieder zu dem, was, das ist so meine Erfahrung, und ich habe natürlich, der Terran One ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung meines Journeys von Lieferando. Und mein Bestreben nicht mehr mit Direktkunden. Also ich kriege immer noch Anrufe von Leuten, ich weiß nicht, wo die meine Handynummer herbekommen und sagen, meine Pizza ist kalt. Ja gut, also was willst du jetzt von mir? Und auch von mir der Versuch oder von mir das Interesse, ich will mal langfristig mich in ein Produkt reindenken. Ich will ganz langfristig ein Produkt bauen. Und ich will nicht mehr diesen Daily Hustle, Daily Grind, den wir hatten mit Lieferheld, Pizza.de und dann 50, schöne Grüße an Nikita hier, 50 Gerichtsverfahren und einseitige Fügungen und schieß mich tot, sondern eigentlich so ein bisschen einigeln und zu sagen, ich will einfach mal ganz fokussiert ein geiles Produkt bauen und nicht sofort reinverkaufen und nicht sofort rausgehen. Vielleicht kommt es auch mit dem Gründer, der das jetzt zum ersten Mal was baut, wird es wahrscheinlich auch anders machen, als wenn der gleiche Gründer ein zweites Mal was baut. Und man könnte genauso sagen, wenn wir sagen, okay, wir gucken jetzt, ob wir das Produkt in Markt 1, 2, 3, 4 verkaufen und dann mit einem VC spricht, dann sagt man, hier, das ist unser ICP, unser Markt, unser Total Addressable Market. Hast du so ein Glossary mit allen Buzzwords, die man so...
Ich versuche es immer wieder zu erklären, wenn so Sachen nicht obvious sind oder so, aber...
TAM, Total Addressable Market. Wenn wir da jetzt über 4 Industrien gehen, dann kann man sagen, hier, guck mal, bumm, ist 4-mal so groß, wie wenn ich hier spitz gegangen wäre. Und wir schaffen es, in 4 verschiedene Märkte reinzuverkaufen. Auch das kann ja eine Story sein, eine Validation für dich. Und sagen, okay, da ist was. Hängt auch immer ein bisschen ab, was für ein Typ ist und wie viel Kohle du hast und auch was für ein Produkt du hast. Wenn du jetzt ein Kassensystem verkaufst, was auf QSR oder Quick Service Restaurants, also wie so ein McDonald's, Burger King, dann hattest einen anderen Anspruch an, als wenn du so High Dining, Fine Dining, wo die Mitglieder Verwaltung im Grand Royal wollen hier gucken, okay, was bist du für ein Kunde, wie oft warst du da, bist du happy und so, haben einen anderen Anspruch dran. Das hängt halt, ich glaube, hängt voll komplett ab von den individuellen Präferenzen des Gründers und beides kann funktionieren. Wir sehen bei uns im Markt beispielsweise, dass die Lösungen, die sehr spitz gegangen sind, ich glaube, es gibt 150 Loyalty-Anbieter, die alle sehr, sehr spitz in ihren Nischen sind. Und die hängen alle bei 5, 6, 7 Millionen Euro oder US-Dollar ERA rum. Und die wachsen nicht, weil die halt in ihrem Bereich gesagt haben, da kommt jemand von einem Quick-Service-Restaurant aus dem Marketing und gesagt hat, ich baue jetzt hier mal eine Marketinglösung. Und die Marketinglösung hat er dann gebaut, hat es dann seine 5 Leute aus dem Netzwerk verkauft, hat dann noch ein bisschen Customization gemacht für die 5, 6. So, und jetzt ist auch Peak erreicht, mehr geht nicht. Und das ist genau dieses Use-Case-basierte Lösen von Problemen, was ich glaube, führt am Ende zu einer Limitierung von dem Produkt, was du machen könntest. Celonis hätte wahrscheinlich auch an die ersten 10 Kunden individuelle Lösungen bauen hätte können und haben es nicht gemacht.
Machen sie sogar, weil sie tatsächlich mal mit Projekten angefangen haben und aus Projektgeschäft eine Software
entwickelt
haben.
So, das war sehr lang self.
5 Jahre waren das, glaube ich.
Genau, und, okay, da haben die den Absprung geschafft, weil sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Brainpower haben als der Rest der Bevölkerung. Das sind dann aber wirklich der Edge-Case an Leuten. Ein Großteil, wir haben uns immer gesagt, wenn ein Kunde von uns erwartet, dass wir irgendwas custom machen, dann sagen wir nein, dann lassen wir es lieber, als dass der Kunde, dann hast du wieder ein anderes Repository, was du maintainen musst und so. Ich finde, das ist schwer zu sagen, das ist so individuell. Durch AI gibt es andere Möglichkeiten. Mir fällt es schwer, irgendwelchen Gründern Tipps zu geben, außer zu sagen, die Entscheidung sehr, sehr, sehr bewusst machen und nicht aus so einem, wenn wir jetzt hier die kleine Anpassung machen, dann kriegen wir den Kunden. Ich glaube, das war wahrscheinlich mein einziger Hinweis so in Bezug auf, wie spitz will man reingehen? Wenn du einen Kunden gewinnen musst und das an einem Feature hängt, was nicht auf deiner Roadmap ist, dann würde ich den Kunden lieber lassen, weil das ist ein ganz gefährliches, so ein ganz gefährlichen, weißt du, Wall oder so eine ganz gefährliche Grenze, die du dann, oder so eine Mauer, die du dann einreißt in dem Moment, wo du anfängst, für deine Kunden was zu bauen und nicht mehr an deine ursprüngliche These glaubst, die natürlich von Kunden beeinflusst werden kann, deine These und das, was du willst. Aber sie können es nicht vorgeben.
Du hast vorhin mal gesagt, ihr habt so 6 Monate gebraucht, bis ihr so das erste Working Prototype Produkt hatte.
Piece of shit.
Wann würdest du sagen, war das erste Mal, dass du sagst, okay, das war auch so ein bisschen das, was wir wirklich vorzeigen wollten?
Ich glaube, ich fand das, was wir nach 6 Monaten hatten, schon cool. So, das war jetzt nicht schlecht. Das hätten es die Leute vielleicht oder meine Freunde vielleicht haben es gekauft, weil sie mir einen Gefallen tun wollten, aber das war jetzt nicht komplett doof, was wir da gemacht haben. Das ist ja so ein ich weiß mehr, was der Markt will, wir entwickeln uns weiter, wir haben eine andere Größe, wir kriegen besseres Feedback. Vielleicht eher so, wenn ich mir jetzt mein Produkt angucke und meine Produktdemo bekomme von meinem Team, denke ich so, holy shit, ist das geil. So, das hatte ich. Obwohl, das hatte ich auch früher schon. So, dann jetzt haben wir so einen Drag-and-Drop-Rule-Builder, ist ja hammergeil. Fand ich mega. Wenn du es jetzt anguckst, wir haben so einen Running-Gag, dass wir um die Weihnachtszeit immer die letzten Jahre von Talent One deployen auf so Demo-Deployments, was man da reingehen kann und dann hast du die Version von 10 Jahren und siehst auch also richtig voll funktional. Und auch das war, also auch für das Geld, was wir damals hatten, für die Erfahrung, die wir hatten, für die Idee, die wir damals hatten, war das super. Würde ich das jetzt so nochmal verkaufen wollen in der Qualität? Eher nicht. Aber es ist ja alles kontextbasiert. Das hängt ja mal von vielen Faktoren ab, wie du das in der Situation bewerten musst.
Gib mal ein bisschen Einblicke, dass man nochmal ein bisschen mehr versteht, wo ihr gerade seid. Eine Sache nehme ich vorweg, wenn man sich OMR-Podcast etc. anhört, ist gut 8-stelliger Umsatz. So, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Zahlen müssen wir nicht weiter spezifizieren. Nachdem du vorhin gesagt hast, also das ist, glaube ich, einmal wichtig, um sich zu differenzieren von den Lösungen, die bei zwischen 5 und 7 Millionen Umsatz oder ARR hängen geblieben sind, weil sie so hardcore-spezifisch sind. Punkt 2, wie groß ist euer Team inzwischen? Weil wir waren vorhin nochmal bei 20 Leuten und seitdem ist ja ein bisschen was passiert, deswegen.
Ich glaube, wir sind 231, 32, also roundabout 230 Leute.
Glaubst du, ihr wächst teamseitig weiter, wenn ihr umsatzseitig wächst? Oder sagst du, okay, es ändert sich gerade so viel Produktivität in der Organisation, auch durch alles mögliche, KI und so weiter, verändert sich, wir müssen gar nicht so viel mehr wachsen, um uns zum Beispiel zu verdoppeln?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir uns verdoppeln müssen. Ein Investor meinte mal zu mir, so, wenn du eine Parallelität hast zwischen Umsatz und Kosten, in dem Fall Großteil Mitarbeiter, dann hast du nur einen Scheiß, das ist ein Kack-Business, weil was ist denn was ist die Vision, wenn das alles so wächst? Das Thema AI angeschnitten oder AI, KI, sehen wir bei uns jetzt klar, verbesserst du Sachen, kannst ein paar Sachen damit, Prozesse, Gong, super, Sales Calls, Summary und du kannst mit Notion das rein und so ein Slack connecten und blablabla. Aber wir haben auch über Cursor vorhin geredet. Talent One hat so eine Komplexität, dass Cursor macht unseren Code gerade schlechter. Und die Zeit, die wir brauchen, und wir haben es mal ausprobiert, um Cursor zu reviewen und zu debuggen, kostet uns deutlich mehr Zeit, als es selber zu probieren. Was wir sehen, wo uns okay KI und AI hilft, ist Rapid Prototyping, was dann aber nie. Das wird dann eigentlich weggeworfen und dann sagen wir, okay, jetzt entwickeln wir das from scratch neu und gucken eher, was hat uns da Spaß gemacht. Ich glaube, das Schöne an einem funktionierenden SaaS-Business ist, dass die Schere zwischen Headcount oder Headcount-Cost und Revenue irgendwann sehr stark auseinandergeht. Also wir müssten nicht weiter einstellen, um weiter zu wachsen. Nicht mit den Net Retention Rates, die wir haben. Net Dollar Retention Rate kannst du ja auch dann erklären, was was das ist.
Kurzform, wenn ich als Kunde bei dir vorher, also mein Umsatz ist 1 Euro und wenn ich im nächsten Jahr 1,30 Euro ausgebe, dann habe ich eine 130% NRR, genau. Net Retention Rate, also wie ich.
Und das ist dann ja am Ende, wenn du sowas hast in der Größenordnung, das ist Compounding, das heißt, wenn du das über eine 3-Jahres-Kohorte hast, so, dann hast du allein der, also wird unterm Strich immer mehr und das ist eigentlich, wenn du das als gesundes SaaS-Business hast, fängt es dann an, Spaß zu machen, weil du brauchst nicht mehr Leute, um diesen Umsatz weiter zu maintain. Und du brauchst eine Anzahl an Customer Success Manager, Account Manager und so weiter. Wir werden nichtsdestotrotz weiter einstellen, aber ein Großteil des Geldes wird in Engineering und Produkt gehen, kleiner Teil in Sales. Und wir haben das Geld ja auch aufgenommen, um zu wachsen, um schneller zu wachsen, weil wir sehen, dass da Opportunitäten sind. Und so ein bisschen wie so, das war am Ende von uns die Frage, wieso sollen wir es nicht machen? So, wie das Gesamtpackage, was wir da mit den Investoren ausgehandelt hatten, war so gut, dass das ja dumm gewesen wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Und ich hoffe aber schon, dass wir eine Firma, oder was wir uns eigentlich so als internes Agreement zwischen mir, Sebastian und unserem C-Level gesetzt haben, dass wir werden nie eine Hypergrowth-Company. Wir werden nie die Kosten aus dem Augen verlieren. Wir waren die letzten 10 Jahre extrem, extrem kostenfokussiert und sind es eigentlich immer noch. So, ich habe als erste Amtshandlung war, dass ich eine neue Kaffeemühle gekauft habe fürs Büro. Und dann habe ich von meinem ganzen Team hat mich ausgelacht, dass wir jetzt auf einmal die Big Spender werden, weil wir eine Kaffeemaschine, also eine neue Kaffeemühle kaufen. Aber es ist, glaube ich, war eher so, dass man, okay, wir probieren, wie gesagt, das Geld ist nur ein Enabler für uns, ein bisschen coolere Sachen oder cooler, einfach ein paar Sachen zu machen, die wir aus dem Cashflow so vielleicht nicht, obwohl nicht mal so falsch, die hätten wir auch machen können, aber mir wäre das Polster, ich sag mal, wir haben so ein Shit-Hits-the-Fan-Polster, dann hätte ich in unser Shit-Hits-the-Fan-Polster gehen müssen. Und das ist was, was ich gesagt habe, ich will eigentlich eine Firma bauen, wo auch wenn jetzt 2 Tagen oder wenn wir das für das Release am Freitag, dann ist der 9. Juli schon durch, wenn dann es keine Einigung mit der EU gibt, mit den Zöllen, was, dass ich vor diesem Impact von irgendwelchen Themen, die ich nicht unter Kontrolle habe, die Firma nicht anfangen muss, dagegen zu steuern, sodass wir genug Buffer haben, um einfach sauber weiterzumachen. Weil die Grundthese muss ja sein, am Ende wird alles gut. Am Ende muss der Wachstum wiederkommen. Am Ende muss sich die Wirtschaft stabilisieren. Na, davon muss man ja ausgehen, so als Grundannahme, weil sonst müssen wir uns ja nicht hier hinsetzen, müssen keinen Podcast machen, müssen nicht arbeiten, wenn man denkt, alles wird schlechter.
Wie groß ist eher in Monaten oder Jahren gedacht, jetzt nicht monetär logischerweise, das If Shit Hits the Fan-Polster?
2-3 Jahre war es vor der Runde. So.
Jetzt ist durch die Runde viel
etwas
Geld dazugekommen. Aber okay, ab wann habt ihr das aufgebaut?
Wir hatten immer Shit Hits the Fan Money. Und haben immer so geraced, dass wir das nicht anfassen mussten. Oder wir haben nie aus einer Situation geraced, wo wir racen mussten. Und auch nie aus einer Situation, wo wir irgendwie finanziell sagen, so, ach shit, jetzt müssen wir Kohle einsammeln, weil übermorgen ist Fume. So. Ein Investor von mir meinte, es mit mir zu verhandeln, ist wie mit einem Terroristen zu verhandeln, weil am Ende durch Lieferanten auch, wie ich das Glück habe immer zu sagen, okay, wenn ihr die Runde nicht macht, dann mache ich selber. Und dann konnte man in einer gewissen Weise immer den Konsens erzwingen, da weiterzumachen. Also wir haben einfach wird sehr, sehr, sehr konservativ in der Herangehensweise vom Raisen. Und immer darauf geachtet, dass wir genug Geld hatten, um nicht aus einer Position der Schwäche Geld einsammeln zu müssen.
Du klingst jetzt gerade so, auch wenn man so über alles nachdenkt, als hättest du die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wir drehen das auch in der Größenordnung, in der wir sind, in Richtung Profitabilität. Warum hast du dich oder habt ihr euch am Ende entschieden zu sagen, wir nehmen trotzdem nochmal Geld von Investoren auf? Und nicht, wir drehen jetzt profitabel auf eine noch gesündere Firma.
War Teil der Diskussion. Und dann haben sie gesagt, hey, irgendwie der Markt ist so groß, die Kunden, die wir haben, sind, ich habe dir vorhin ein paar Logos erzählt und wenn man auf unsere Website geht, sieht man das. Dann haben sie gesagt, wir haben eigentlich ohne richtig loszulegen, also wir haben losgelegt, aber ohne richtig, richtig auf die Kacke zu hauen, haben wir schon so eine Firma aufgebaut, die teilweise die größten Marken der Welt hat und die betreut. Was heißt es denn, wenn wir das jetzt mal richtig machen würden? Also noch richtiger, als wir es vorher gemacht oder bis vor der Runde gemacht haben. Und dann war, wie oft hast du im Leben die Chance mit einem Produkt, wo wir schon, Lieferando war eine Copycat, wird mir auch vom lieben Frank Thelen immer vorgeworfen und auch auf LinkedIn in allen Diskussionen ist immer das Totschlagargument, du hast auch nur Pizza geliefert, ist sehr stimmt. Lieferando war eine Copycat, wo wir einfach besser executed haben als der Rest. Und Talon.One ist ein Produkt, was es so in der Form noch nicht gab. Vielleicht Leute gab es und so, aber diese Art, dieses Produkt so zu lösen und dieses Problem so zu lösen, gab es vorher noch nicht. Und das war ich bin auch stolz auf Talon.One als Business, was wir da erreicht haben, als ich auf Lieferando bin. Und wenn man da, wieso sollten wir denn jetzt aufhören, wo wir eigentlich gerade das Standing und das Vertrauen der Marken haben, richtig das Ganze groß zu machen. Und da hatten wir relativ viel Inbound von großen PEs, von großen VCs. Dann haben Sebastian und ich uns hingesetzt und gesagt, okay, lass uns, wir haben immer Nein gesagt, immer alle E-Mails, immer habe ich immer geantwortet, dann Missy Quoya geschrieben, dann habe ich nur unsubscribe zurückgeschrieben und weil es war für uns überhaupt kein Thema, wir wollten eigentlich kein Geld. Dann haben wir eine Liste gemacht mit Sachen, die für uns nicht verhandelbar sind, also non-negotiables. Und wir haben Manager-Magazin, dann steht, wir haben kein Board, wir haben keine Governance, die Voting Rights sind bei Sebastian und mir, man kann uns als Geschäftsführer nicht feuern, unkündbar und so weiter und so fort. Im Prinzip alles darum, dass wir gesagt haben, wir wollen die Firma weiterführen. Wir wollen die Kontrolle haben und wir wollen nicht extern irgendwelche Leute haben, die uns sagen, was wir zu tun haben. Und dann ist das Einzige, was eigentlich für uns verhandelbar ist, ist die Bewertung. Und dann haben wir da so reingegangen. Und dann haben wir uns einen Vogel gezeigt. Wir gesagt haben, wir brauchen einen Boardseat. Und Meritech und Sebastian haben dann gesagt, okay, ist ungewöhnlich. Aber lass doch mal hinsetzen und miteinander quatschen. Und dann haben wir uns mit denen geeinigt. Und dann haben wir auch gesagt, dann lass uns das richtig machen. Weil wie oft hast du die Chance, eine Firma als Marktführer aufzubauen? Ich glaube, wenn ich das nächste Copycat gemacht hätte, Lieferando.2, keine Ahnung, Flink, Gorillas oder was ist noch was gerade alle machen?
Jetzt gerade?
Außer AI.
Doch schon, aber trotzdem viel KI-Themen, ne? Also jeder stürzt sich da jetzt drauf. Aber sonst, Padel kommt gerade immer mehr.
Ach so, stimmt, sehr gut. Okay. Aber lass mal beim Gorillas Flink, wenn ich das jetzt gemacht hätte in der Welle und ich gesagt, ach komm, ich fand, das kann es drehen, bumm, dann hätte ich das Ding gedreht, verkauft, vielleicht profitabel, oder hätte ich nie profitabel geschafft, weil es von Unit Economics nicht geht, aber bei Talent One haben wir gesagt, so, hey, wir haben eigentlich, wie viele deutsche Unternehmen schaffen es, bei Unternehmen wie einem H&M oder einem Nordstrom oder einem Sephora Teil der Infrastruktur zu stellen? Und das war für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, dann lass doch jetzt mal, dann lass mal richtig angreifen. So.
Du hast vorhin mal gesagt, die Runde war zu so guten Terms, dass es Sinn gemacht hat, zu machen. Und du hast jetzt ein paar Sachen aufgelistet. Ich glaube, eine Frage, die ich trotzdem stellen wollen würde, ist, wann sind Terms gut genug und wann muss ich über die Terms nochmal nachdenken, um zu entscheiden, so, hey, mach ich nicht. Weil häufig auch, wenn du als das erste Mal irgendwie Gründer bist, dann kriegst du vielleicht deine Series A oder Series B oder was auch immer, wie das dann alles heißt, ist ja trotzdem so, dass ich manchmal auch verstehen muss, so was will ich, was geht auf gar keinen Fall. Auch da wirst du mir sagen, es kommt drauf an und es kommt auch auf deine Verhandlungsposition an und dann sagst du, hey, wir hatten Geld auf dem Konto, selber liquide Mittel, um Teile der Runde selber machen zu können. Bei einer 100-Millionen-Runde vielleicht nicht mehr die ganze Runde alleine, aber nichtsdestotrotz, so, was sind ausschlaggebende Faktoren, um die Terms zu bewerten, die mir ein Investor bietet?
Und zu deinem Punkt, ist meine zweite Firma gewesen, da hast du doch schon viel, viel gelernt. Ich sage, am Ende muss eine Runde immer fair sein für alle. Und das Fairsein hängt, ist immer auch wieder davon abhängig, wo stehst du in der Gründung, wo stehst du vom Umsatz. Du musst dich als Gründer damit wohlfühlen und musst da gucken, dass du einen Partner findest und nicht als Investor. Ich finde, das ist diese Terminologie Portfolio total bekloppt, weil am Ende gehst du eine Partnerschaft ein mit deinem Geldgeber, mit deinem VC, der dich im besten Fall, je nachdem mit welcher Erfahrung du da reingehst, unterstützen kann. Und damit musst du dich wohlfühlen. Und vielleicht spielt da eine Lick-Treff mit rein, weil es dir als Unternehmen nicht gut geht. Aber ich würde jedem Gründer nur empfehlen, der abhängig von den Erfahrungen, die du hast, mit erfahrenen Gründern sprechen, die dann Umfeld aufbaust, mit denen du checken kannst, wie sind denn diese Terms, die du hast, im Vergleich zu dem, was eigentlich der Markt will oder was Standard ist im Markt und worauf kommt es dir an? Was ist für dich wichtig? Hast du einen Investor, der neulich wieder gehört, dann blockiert er irgendeine kleine Runde, weil er andere Terms haben will und findet, er braucht da 20% on top. Du bist ja auch in der Founding Fathers Gruppe drin, da gibt es ja diese Diskussion, wo du teilweise denkst, wie kann ein Investor so blind agieren? Und das ist wahrscheinlich viel wichtiger als die Terms, ist, mit welchem Partner gehst du da ins Bett? Auf welchen VC lässt du dich drauf ein? Und dann ist es auch viel weniger der VC, sondern der individuelle Partner, der auf dem Deal drauf ist oder der Deal-Captain. Und das spielt eigentlich die größte Rolle. Ein großer Unterschied, den ich sehe zu amerikanischen VCs, zu deutschen, ist, dass die deutschen VCs, mit denen ich gearbeitet habe, oder wo ich Mitgesellschafter bin, bei kleinen Startups und die sind halt so, also wie man sich in Deutschland vorstellt, so ganz, ja, ich habe hier aber noch was, habe hier immer noch was. Und ein amerikanischer VC, so ein CRV beispielsweise, oder auch ein Meritech, für die ist number one value Reputation. Die würden nichts machen, was ihre Reputation in irgendeiner Weise verletzen könnte. Und das Gefühl habe ich bei deutschen VCs beispielsweise nicht. Das soll jetzt kein deutscher Rant, kein Rant gegen deutsche VCs werden, aber es zeigt nur, auch da, du musst gucken, mit wem du zusammenarbeitest und wie professionell sind die. Ist es ein kleiner Business Angel, der viel Erfahrung hat? Super. Ist es einer, der als Zahnarzt arbeitet und jetzt seine Zahnarztkette verkauft hat, überhaupt keine Peilung hat von Venture Capital Investment, da Kohle reingibt, aber du dir im Zweifel dann einen Störenfried reinholst, weil der gar nicht weiß, wie man sich professionell in so einem Setup verhält. Also ein bisschen haben auch 1000 Leute schon gesagt, aber mach Due Diligence auf deine Investoren. Wie verhalten die sich, wenn es Stress gibt? So, das ist immer einfacher gesagt als getan. Man ist dann hyped und sagt, ja geil, hier hat man ein Termsheet oder der will investieren und so, aber das ist alles schön und gut. Und am Ende kannst du da jemanden haben, der im Zweifel deine Firma wirklich kaputt macht.
Was würdest du sagen, waren das all die Punkte, die wir schon besprochen haben, die euch in die Lage gebracht haben, Terms zu diktieren? Oder habt ihr das auch schon gemacht, bevor ihr in so einer, ich sag mal, komfortableren Lage wie jetzt zur neuen Runde wart?
Wie gesagt, wir haben jetzt auch in der Runde die Terms nicht diktiert. Wir haben nur gesagt, das ist das, zu dem wir es machen würden. Und das Einzige, was wir frei verhandeln können, ist die Bewertung.
Ist ja in meinen Augen bis zum gewissen Grad ein paar der Terms diktiert. Also du weißt schon, was ich meine. Aber
nee, entweder arbeitet ihr auf der Grundlage mit uns zusammen oder wir lassen's.
Warum willst du eigentlich kein Board?
Nervt mich. Oder vielleicht die Boards, die ich hatte, haben nach meinem Empfinden wenig Value gebracht. Und ich muss aber auch sagen, mit einem Silversmith oder mit einem Meritech oder mit einem Reed Tushar von den anderen Gesellschaften, die wir haben, spreche ich im Schnitt einmal die Woche. Aber ich spreche mit denen, wenn ich eine Idee habe und sage so, hey, wir überlegen das und das zu machen. Wie seht ihr das? Was seht ihr im Markt? Was habt ihr gehört? Habt ihr andere SaaS-Businesses, die probiert haben, in die gleiche Richtung zu gehen? Wir gucken uns folgendes Target an. Was ist da eure Meinung zu? Silversmith als Private Equity Firma, die haben Deal-Teams, die haben dann drei Leute drauf, dann sage ich denen das, die setzen sich hin und ballern da dieses Asset durch und zahlen links, rechts, oben runter und sagen, hier, so würden wir das einschätzen. Das heißt, da findet eine sehr enge Zusammenarbeit statt. Ich brauche aber für mich nicht dieses Forum von, wir setzen uns alle drei Monate hin und gehen da durch irgendwelche Slides durch. Da bin ich vielleicht auch speziell drin. Ich finde dieses formalisierte alle drei Monate hinsetzen, um zu checken, wie die Firma läuft und dann immer als Reasoning Board oder als Sounding Board, also um an Perspektiven zu setzen. Ich brauche die nicht, um mir Perspektiven zu geben. Ich brauche die ja nicht, um mich zu kontrollieren oder dass ich da Input bekomme. Den Input hole ich mir ganz proaktiv von denen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich mehr, als wenn sie meinem Board wären. Aber so ist es eine Zusammenarbeit als Team, die nicht auf so ein quartalsmäßiges Hinsetzen reduziert wird, sondern ich würde sagen, ein Teil der Investoren, die wir haben, sind ein Teil meines at least weekly interaction package. So. Und zu dem, wie wir da hingekommen sind, wir haben ich habe mit Talent One am Anfang alle deutschen VCs abgeklappert, die es gab. Von Cherry zu Holzbring zu B2V zu Zeno, you name it. Ich glaube, es gibt keinen deutschen VC, der nicht Talent One auf dem vor sich liegen hatte. Und dann war ich in Australien mit meiner Frau und habe den Paul Bassett von Squarepeg kennengelernt. Der ist der Gründer von Seek.com, das ist eine große Jobbörse. Und der war so, hey, ich habe keine Ahnung richtig, was du eigentlich bauen willst. Und das war so komplett aus einem anderen Bereich. Und manchmal finde ich aber irgendwie cool, du wirkst überzeugt, ich würde die Runde gern machen. Und dann haben wir dem Termsheet geschickt. Und also ein deutsches Termsheet ist ja auch anders als in den USA, ein deutsches Termsheet hat ja wirklich sehr fast eigentlich schon einen Gesellschaftsvertrag. Und dann kam das zurück und dann war alles rausgestrichen. Alles. Und dann meine ich so, ist ja geil. Aber wieso? Und dann hat er gesagt, ja, wenn das Ding erfolgreich wird, dann kommt ein großer Investor und will noch mehr Rechte, als ich jetzt habe. Finde ich ja auch nicht gut. Und wenn es nicht erfolgreich wird, dann brauche ich auch die ganzen Rechte nicht, weil dann ist mein Geld sowieso weg. Und das war so die Grundlage für uns zu sagen, so, hey, geil, da ist jemand, der lässt uns einfach machen. Und danach kam der Börsengang von Lieferando kurz danach, sodass wir dann gesagt haben, ich habe die finanziellen Mittel, um auch selber mitzugehen in den Runden, was ich auch bei vielen Runden gemacht oder auch teilweise gemacht habe. Plus wir haben einen Gesellschafter, der von Anfang an auch als einer der größten Investoren bei Canva, Air Wallex, auch gerade für 7 Milliarden haben die auch große Gesellschafter. Also super viel Erfahrung, gutes Standing und die uns einfach supporten. Die sagen, hey, lass die Jungs doch einfach machen. Und der Tushar, der Partner, der dann schlussendlich in uns investiert hat, der sagte mal, wir sind so ein bisschen the odd ones, weil er dann gefragt hat, ja, wie machst du denn bei Talent One die Zusammenarbeit, wie klappt das denn so? Das ist ja super, das sind Fund Reportings und so, sag ich mal, sind Top 3 Assets da gerade in dem Fund. Dann sagt er, ja, kann ich gar nicht sagen, weil ich bin nicht im Board, wir haben keine Board-Meetings, ich spreche einmal im Jahr, also ich spreche nicht öfter, aber im Prinzip spreche ich einmal im Jahr beim Christopher's Business und that's it. Und das funktioniert vielleicht bei uns, funktioniert nicht bei allen. Und das war aber dann am Ende die Grundlage, die wir für alle anderen Investoren gesetzt haben und wo wir dann auch zu einem CRV gesagt haben aus San Francisco, ruf doch einfach mal die Jungs von Squareback an und frag die, wie die Zusammenarbeit mit uns ist. Dann haben die das gemacht und waren danach so, ja, okay, gut, klingt gut, machen wir trotzdem. Und genauso war das dann bei Meritech und Silversmith. Dann haben gesagt, dann sprecht mit CRV, sprecht mit Squareback. Ich weiß, die haben hier alle angerufen, die Rang und Namen hatten in Deutschland. Matthias Müller von Global Founders Capital oder jetzt nicht mehr, haben sie angerufen, meldet euch gerne bei mir, wenn die euch auch angerufen haben. Aber ich weiß, dass die rumtelefoniert haben und hat auch sich um uns umgehört haben und dann gesagt haben, gut, dann ist ungewöhnlich, aber machen wir so.
Ja, Grüße an Matthias, auf jeden Fall.
Hallo Matthias, kann ich ja finden.
Wenn man da nochmal einen Schritt weiter denkt, du hast gesagt, okay, wir wollen einen Marktführer bauen und würdest du sagen, ihr seid schon Marktführer?
Der Markt ist relativ intransparent, aber ich würde sagen, ja, ich glaube, wir sind der größte Anbieter für Loyalty- und Promotion-Lösungen im Enterprise-SaaS-Bereich.
Wenn du das jetzt mal weiter denkst, es gibt ja doch verschiedene Szenarien, wie sich sowas entwickeln kann. Das eine ist, warum auch immer, geht irgendwie alles schief, könnte sich ganz anders entwickeln.
Kann immer
passieren. Aber wenn man, spinnen wir mal den Case weiter und man sagt, das funktioniert erstmal. Denkst du das Richtung, wir verkaufen die Firma irgendwann? Denkst du, hey, ich würde gerne nochmal einen Börsengang machen? Denkst du, ich würde es dann einfach gerne irgendwann an den Nachfolger übergeben und es soll erstmal laufen? So, wie denkst du über so eine Firma nach? Weil ich meine, klar, du hast Investoren mit drin, auch mit PI jetzt. Man denkt im Kopf über verschiedene Exit-Szenarien nach. Aber ich will wissen, gar nicht so sehr, wie du die über die, also, sondern eher, wie du Talent One als Firma einordnest. Für dich in deiner unternehmerischen Karriere?
Ein Börsengang ist, glaube ich, mein absolutes Antiziel. Börsengang auf keinen Fall. Will ich das Ding meinen Kindern übergeben? Nein, die sollen ihr eigenes Ding machen, sollen machen, was sie wollen. Ich glaube, es gibt zwei Szenarien, die passieren können für mich. Das erste ist, wir verkaufen den Laden irgendwann und das ist ganz klar das Ziel, dass wir, also Talent One ist nicht die Caritas, sondern soll Geld verdienen. Und das andere ist, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr steuere als CEO und Geschäftsführer irgendwann, sondern dass die Firma eine Größe hat, wo ich dann vielleicht auch nicht mehr der Richtige bin. Das ist auch, glaube ich, ist auch völlig okay. Ich sage immer zum Team, wenn das Ding hier 500, 600, 700 Leute hat, ist die Frage, ob ich der Richtige bin für den Laden. Ich glaube, muss ich auch nicht sein. Ich glaube, ich bin gut in Dingen anschieben, bis zu einer gewissen Größe, aber dann die Struktur oder die strukturiert hat, die dann CEO bei der Größe vielleicht braucht, weil vielleicht ist es auch nicht so, die habe ich vielleicht gar nicht mehr, dann ist es okay, dann gebe ich das weiter und betrachte ich das als, vielleicht füllen wir ein Board ein, wenn jemand anderes das macht, dann werde ich Chairman of the Board, das, um dann wieder die Kontrolle ein bisschen zurückzubekommen. Aber am Ende, glaube ich, wird Talent One verkauft. Wann, weiß ich nicht und auch da planen wir nicht für. Ich sage es, der Investor, der diese Kurve gesagt hat, hier, good business doesn't go like this, meinte irgendwann mal zu mir auch ein anderer Satz und so, was wenn mich gefragt wird, was ist die Vision für unsere Firma? Viele Grüße an David Stan von Macquarie, der zu mir meinte, a good company will always find a buyer. So dass wir immer sagen, okay, wir bauen einfach eine gute Firma und dann kommt schon irgendwann das, was wir hoffen, das kommt. Und a good company, sieht man ja selber, ist extrem abhängig von dem, was der Markt gerade sagt, was wir sagen für uns, was eine gute Firma ist nicht das, was der Markt sagt, was gerade eine gute Firma ist. Jetzt sagen alle AI, Und Double Growth ist jetzt nicht mehr, oder 100% Wachstum ist nicht mehr so die KPI. In the Age of AI musste 1000% wachsen. So, und das ist ja schön und gut, wenn ihr das so denkt. Denken wir halt nicht so. Wir wollen was ganz, ganz, eine ganz saubere, stabile Firma bauen. Nach Werten und nach KPIs, die wir definieren. Und natürlich ist da die schöne Rule of 40 und so spielt da mit rein und alles gucken wir uns an. Aber am Ende sagen wir, es muss ja für uns passen. Und so, wo wir denken, dass wir langfristig Maximum Value schaffen können.
Ich meine, grundsätzlich, wenn du sagst, okay, wir sind nicht die Caritas, ist ein hochprofitabler Laden in 3, 4, 5 Jahren, der irgendwie...
Die Caritas?
Nein. Er ist, also ist ein Business, also ja, als hochprofitabler Laden natürlich auch was Geld verdient. Wenn du sagst, okay, wir bauen Marktführerschaft aus und dann irgendwann sagen wir, okay, wir müssen nicht so hardcore wachsen oder ähnliches und hättest ja trotzdem einen hochprofitablen Laden, der nicht die Caritas wäre und Geld verdient. Ja. Aber natürlich nicht... Also du hast ja trotzdem Investoren, die irgendwann ihr Investment zurückhaben wollen. Mit Return.
Und soll auch jeder sein Geld zurückbekommen. Und wir wollen den Laden auch irgendwann verkaufen. Aber ich glaube, es kommt dann, wenn es kommt.
Worauf ich hinaus will, ist nur, weil du meinst, wir sind nicht die Caritas, dass ein hochprofitabler Laden ja trotzdem so weiterlaufen könnte.
Aber ich meine, dann ist es ja ein Verkaufs... Ich sag, auch der Preis, den du für so eine Firma bekommst, hängt ja immer davon ab. Es ist ja ein... Der Verschieden ist ja am Ende eine Gleichung. Wie stark wächst du? Wie viel Profit hast du? Wie sind deine Margen? Wie ist deine Net Retention Rate? Und so weiter und so fort. Und daraus kommt dann jemand und sagt, ich biete dir Preis X. Und dann guckst du, wenn du Risk Adjusted das betrachtest, sagst du, okay, natürlich könnte ich das Ding noch jetzt 2 Jahre weitermachen, dann wäre es vielleicht so groß. Dann haben wir vielleicht nicht mehr Trump, dann haben wir Ron DeSantis oder einen anderen Verrückten. Oder einen Peter Thiel. Darf Peter Thiel? Nee, ne, das ist doch... Doch, glaube ich schon. Elon Musk darf es nicht werden. Wir haben einen anderen Verrückten da vorne, der weitermacht. Und dann sagst du vielleicht, der Preis ist für das Umfeld, was gerade da ist, ist der richtige Preis. Ich muss auch nicht, wir haben für uns nicht das Ziel zu sagen, wie der Sebastian und ich sagen, oh, das Ding muss jetzt 2 Milliarden wert sein. Oder wir wollen das ein Dekakorn oder ein Hypercorn oder ein Whatever-Korn machen. Maiskorn hat am meisten Körner. Es ist uns total egal. Wir wollen einfach ein gutes Business bauen und glauben, dass am Ende daraus Wert geschaffen wird. Aber wir optimieren nicht für, oh, dann kannst du ein Adobe kaufen oder dann kannst du ein Salesforce kaufen. Und wenn wir das jetzt machen, dann sind wir super adjacent zu SAP. Ah, ja, geil. Komm, jetzt gehe ich mit dem kleinen Mann eine Runde Golf spielen. So funktionieren wir nicht. Wir glauben für uns, Talent1 muss für sich alleine eine sehr gute Firma sein. Was eine sehr gute Firma ist, definieren wir im Management-Team und dann machen wir weiter. Und good things will follow, hoffe ich. Aber davon gehe ich aus.
Haken dran. Wie schaust du aktuell auf all das, was sich so in diesem ganzen KI-Space entwickelt? Ich meine, es gibt sehr viele Firmen, es gibt viele, die sehr schnell User ziehen, Umsatz treiben etc. Du hast gesagt, heutzutage muss man irgendwie sich verzehnfachen, verhundertfachen, um irgendwie
relevant zu sein.
Genau, ne? Ernst genommen zu werden, zumindest mal auf Social Media. Wie blickst du da drauf? Was siehst du als Chancen und Risiken?
Also full Disclaimer, ich bin jetzt kein großer AI-Papst. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich frage, wie nachhaltig das ist. Zum einen finde ich, dass viele Produkte, die gerade irgendwie links und rechts aufpoppen, ist das ein Feature für mich oder sind es wirklich Produkte? Auch dieses, wenn ein 2-Mann-Team irgendwie schafft, was so schnell so groß zu machen, oder ein Produkt schafft, was nach 2 Tagen irgendwie 1 Million ARR hat, wie defensible ist das? Also kannst du wirklich in 2 Tagen oder in einer Woche oder in einem Monat so ein Value schaffen oder sowas schaffen, was nicht neben dem viralen Effekt, den du vielleicht hast mit Adoption, der so nachhaltig ist. Das ist für mich so ein bisschen die Frage bei vielen KI-Themen oder AI-Buden. Und was wir auch schon im Vorgespräch besprochen haben oder angerissen haben, ist, dass auch ein Lovable oder ein Cursor die Kosten für diese Produkte intern, also die Nettomarge auf eine Nutzung von einem Lovable oder von einem Cursor ist halt negativ. Oder bei Cursor weiß ich es 100%, bei Lovable gehe ich von aus. Da werden gerade Produkte verkauft, die, wir haben es mit Gold verglichen, du verkaufst ein Kilo Gold, verkaufst 1000 Euro Gold für 900 Euro. Klar kauft das jeder ein. So, die Leute sind ja nicht doof. Die Leute haben ein Gefühl dafür, dass sie was bekommen oder eine Leistung bekommen, für die sie weniger zahlen, als sie eigentlich wert ist. Ist das richtig formuliert? Ich glaube schon, ja. Jetzt könnte ich sagen, das ist Value-Based Selling. So, aber eine gute Firma verkauft dir ja was für einen Euro, wo du denkst, egal, da kriege ich 3 Euro für als Value, aber es kostet die Firma nur 10 Cent. Und vom Rest machen sie Produktentwicklung und so weiter und so fort. Was aber bei Cursor passiert oder bei Lovable, sie verkaufen dir was, wo jeder Request oder jeder Prompt eigentlich nicht, oder wenn du bei 5 Prompt machst, dann verliert Lovable Kohle. Das checken ja die Leute. Und ich finde es extrem, oder mir schließlich nicht, aber vielleicht bin ich auch zu doof dafür, wie man aus einem Net Negative Margin Business, also wie man das irgendwie dreht von minus 20, minus 30 Marge, allein auf 0 das zu bekommen und dann auf 20, 30. Und das ist das Schöne an SaaS, gute SaaS-Businesses haben 80, 85, 60, 90% Marge. So, und der Rest geht in Produktentwicklung und so weiter und so fort. Aber da von net negative auf irgendwas zu kommen, halte ich für, also vielleicht bin ich intellektuell zu doof dafür, um das zu verstehen, und alle reden über diesen riesigen Growth. Aber es erinnert mich ein bisschen an Gorillas und die ganzen Fast Delivery Buden, wo auch da die Unit Economics einfach nicht funktioniert haben. Du kannst nicht gleich einen Preis im Supermarkt, kostenfreie Lieferung in 15 Minuten. Das funktioniert nicht. Und so ein bisschen ist mein Gefühl, bewegen wir uns auf so einem Hype-Territory zumindest, was die Preise ist, sind der Leistung, die du bekommst. Wenn du jetzt sagst, ein Cursor kostet nicht mehr was, $20 im Monat oder $30, sondern kostet $3,000-$4,000 im Monat und dafür kriegst du es dann, würde halt kein Schwein für zahlen. So, dann wäre die Churn through the roof und alle würden sagen, ja gut. So, und es gibt eine GP von Meritech hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo Cursor die Modelle langsamer macht und die Responses drosselt, um einfach ein bisschen weniger Kosten zu haben, das ist korreliert directly mit der Churn Rate, die Cursor hat. Ist das Produkt an sich geil? Ja, voll. Bei uns funktioniert es nicht, weil die Codequalität noch zu schlecht ist. Ich bin da noch gerade ein bisschen am Zweifeln.
Ich finde es auch so interessant, weil du vorhin angesprochen hast, mit so, wenn so ein Zwei-Mann-Team innerhalb kürzester Zeit irgendeine Mio ARR macht. Ich frage mich das auch, wenn du in der kürzesten Zeit 10 Millionen oder 20 Millionen ARR machst. Weil, wenn ich mein eigenes Verhalten angucke, und das gilt natürlich nur für Prosumer und nicht für Enterprise-Accounts, aber da, ich schaue mir halt an, was habe ich gerade das Gefühl, ist das Beste am Markt. Und wenn es kein Produkt war, was mich so tief da reingezogen hat, weil so viele Daten da drin liegen, dann wechsle ich halt auch immer wieder und probiere aus, auch weil ich ja sehen will, was passiert. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie innerhalb meiner Firma für 1000 Leute irgendwas ausrolle, dann switche ich vielleicht nicht ganz so schnell einen Plan, weil dann habe ich wahrscheinlich mehr als einen Monatsvertrag unterschrieben. Aber ich denke mir halt gerade bei so vielen Firmen, so wie viel davon ist wirklich festgeschrieben und kann man wirklich als diesen klassischen ARR, mit dem man dann plant, über Customer Lifetime Value, über wirklich längere, ja, auch Dauer, die ein Kunde bleibt, rechnen, und was davon kommt dann als volle Breitseite irgendwann wieder zurück und merkt man, oh shit, das war zwar mal ein Jahres ARR, aber dadurch ist halt die Churn Rate so hoch und das verändert sich. Da bin ich sehr gespannt, weil du halt einen ganz anderen Anspruch hast an die Produktentwicklung, weil in dem Moment, wo was Besseres kommt, ist es halt sehr ambivalent in meinen Augen. Und da musst du halt nicht beweisen, dass du jetzt mal für eine Sekunde State of the Art sein kannst, sondern dass du halt jetzt für Tag wirklich State of the Art bleiben kannst.
Ja, vielleicht, ich sag, bei Lovable ist ein gutes Beispiel, vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich finde es interessant, dass die auch immer von ARR reden, dabei haben sie Monthly Subscription, das wäre nach meiner Definition, müsstest du von MRR reden. Es gibt keinerlei Net Retention Rates, es gibt keinerlei Churn Rates. Vielleicht sind die Outlier, wäre super, wenn wir das hier in Europa hinbekommen würden, aber ich frage mich am Ende wirklich, was sind da, also wie viel von diesen Dingern sind am Ende dann noch übrig? Und in dem Volumen, in dem gefundet wird und Geld reingepackt wird in irgendwelche AI-Buden. Ja, ich bin nicht der, zum Glück bin ich kein VC, zum Glück muss ich damit nicht mein Geld verdienen. Es wäre schön, wenn ich falsch liegen würde und alles würde funktionieren, wäre super. Ich glaube, einige dieser, im Prinzip sind sie ja Rapper. So, du hast irgendeine Idee, baust das auf einen ChatGPT oder auf einen Gemini oder auf einen OpenAI oder Gemini oder auf einen Llama oder was auch immer rauf und sagst dann, das ist dein Produkt, ein Traffic. Ich frage mich, ob das reicht für viele dieser Modelle.
Letztens einen interessanten Post gesehen, wo ich dachte, okay, wenigstens kommt die Firma dahinter aus Deutschland, aber dass sehr viele dieser Rapper halt auch auf sowas wie N8N gebaut werden. Also, dass du halt sagst, okay, am Ende habe ich da meine Logik in N8N gebaut und vielleicht auch jemand anders in Make und was jetzt zu Celonis gehört und jemand anders baut es in Zapier, ist ja egal. Gebt dem ganzen Interface von außen, also ein Frontend und sagt, das ist jetzt mein Produkt. Am Ende, N8N freut sich ein Keks. Ich meine, die wachsen jetzt auch gut, was ich so höre. Jan kommt auf jeden Fall auch demnächst mal im Podcast. Aber so ist schon spannend, wenn du dann überlegst, okay, das alleine, wann schaffst, also wo ist dann der Spagat zwischen, ich schaffe auch die Umsetzung in einen Burggraben, den ich mir schaffe. So, dass ich da auch wirklich irgendwann was habe, was mich differenziert. Das ist ja total okay, dass der Anfang das vielleicht nicht ist. Aber irgendwann brauche ich das ja spätestens, wenn ich meine Hypothesen validiere.
Und das stelle ich jetzt mal so in den Raum, dass wie viele schaffen es dann wirklich von diesem Rapper, der sie sind, da proprietär was zu entwickeln, was wirklich, wo du wirklich kannst, das verteidigst du? Oder bezahlst du nicht gerade dafür auch einen Traffic? Bezahlt Cursor nicht gerade einen Traffic dafür, dass das System immer besser wird? So. Aber wie gesagt, da bin ich nicht Spezialist genug.
Philipp Möhring zum Beispiel sagt, Kundendaten und Kundengewinnung etc. ist eine Form von Defensibility. Und
ich glaube auch, wir haben zum Beispiel, wir haben Defensibility bei uns. Bei uns kommt ein Produkt raus in Q3.
Mit Philipp Möhring habe ich sehr speziell über AI-Rapper gesprochen. Das würde ich euch mal kurz differenzieren, das seid ihr nicht.
Nee, wir sind kein AI-Rapper und Philipp Möhring ist ein guter Freund von mir und ist auch der einzige Fund, in den ich investiert habe, in Tiny. Weil der deutlich besser investieren kann als ich und dann einen anderen Blick drauf hat. Aber ich sag zum Beispiel, was bei uns defensible ist, wir haben die Distribution, wir haben die Kunden und wir sagen, wir wissen, bei welchem Kunde oder wir können durch Machine Learning, was dann AI im weitesten Sinne, können wir sagen, was ist die beste Offer für welchen Kunden zu welchem Zeitpunkt. Und das können, glaube ich, das haben wir dann, wir proprietäre Daten, wir wissen bei Adidas, Kunde A kauft so, dann kauft er so, dann kauft er so und dann sage ich, okay, Fabian, wenn du den wirklich triggern willst, kannst du ihm 10% geben, musst du ihm nicht einen generischen 20% Gutschein geben und wenn du den dann und dann so triggerst, dann ist es, wenn der AI-Model was das aussteuern kann. So, da hast du aber was, wo wir im Kern dieser Unternehmen diese Daten haben. So, und ich glaube, das ist dann wieder, da gibt es wahrscheinlich einige Unternehmen, die wahrscheinlich eine Generation vor diesen AI, jetzigen AI-Firmen sind, die auf so viel Daten sitzen, die, wenn die sich hinsetzen, sagen, okay, wie how do I productize it? Wie mache ich jetzt aus dem, was ich habe, ein vernünftiges AI-ML-Produkt? Wenn die loslegen und auch gar nicht mal, die müssen auch gar nicht AI-native sein, weil das Produkt kann ja dann auf dieser Datenbasis AI-native sein. Aber auch die Anforderungen, die du an als Enterprise-Firma, als Enterprise-Kunde hast, dann haben wir zum tausendmal hier schon genannt, da waren H&M oder Adidas, an so ein Produkt, das kannst du nicht mit einem 2-3-Mann-Team, auch nicht mit einem 10-Mann-Team kannst du das abbilden, was die an Anforderungen haben, an dem, wie du mit diesen Daten arbeitest. Aber maybe I'm wrong. Ich habe da auch nicht die Wahrheit gepachtet und lag auch zum Glück oft genug falsch in meinem Leben, als dass ich weiß, dass ich deshalb nicht investiere, weil ich zu oft falsch liege, als dass ich richtig.
Wie schaust du aktuell auf Deutschland im Vergleich zu so Europa oder auch global zu den USA? Was ist gut, was ist nicht so gut für die deutsche Startup-Szene?
Also von der Venture-Capital-Seite kann ich das gar nicht mehr so genau bewerten, weil wir das letzte Mal probiert haben, in Deutschland zu Geld aufzusammeln, glaube ich, vor 8 bis 10 Jahren. Und nur was ich da von der Seite aus sehe, hat sich da einiges professionalisiert, sind andere Leute rausgekommen, professionellere Business Angels, Leute auch wie einen Philipp Möhring, aber auch Holly mit Visionaries oder auch Project A, die jetzt hier deutlich breiter aufgestellt haben und jetzt auch die Fans machen. Dual Use. Ich glaube, da passiert schon einiges. Man sieht ja auch, dass wie wir, dass deutsche Firmen von großen Anglosachsen besser finanziert werden oder mehr finanziert werden, dass da ein bisschen die, dass sich, das hat sich ja in den letzten 3, 4, 5 Jahren schon verändert. Ich würde sagen, mein größte, oder das, was ich am meisten sehe bei uns jetzt wirklich auf unseren Talent One Mikrokosmos ist, wie in USA oder auch in UK Software gekauft wird im Vergleich zu Deutschland. Und man müsste eigentlich denken, es ist viel einfacher für uns mit Talent One, mit der Lieferando Backstory, die ich habe, hier in Europa oder hier in Deutschland unser Produkt an den Markt zu bringen. Aber in Deutschland hast du dann den Einkäufer mit kurzem Hemd und Krawatte von Herr Schmidt aus dem Fachbereich Einkauf, Z8BI, Durchwahl 35. Der kauft dann deine Software ein, mit dem verhandelst du. Und der hat in seinem Leben noch nichts von SaaS verstanden oder gehört und sagt dann, du musst dann hier ihre Software muss dann bei uns auf dem Server lokal installiert werden. Und das Verständnis, dass für qualitativ hochwertige Software Geld bezahlt werden muss, ist in den USA vorhanden, ist in UK vorhanden, ist aber in Deutschland in dem schönen deutschen Mittelstand oder eigentlich in dem Unterbau der so gute deutsche SaaS-Firmen oder auch wahrscheinlich jetzt AI-Firmen schon wahnsinnig nach oben schieben könnte, nicht vorhanden. Da findest du mal ein, zwei, die was kaufen. Aber generell sagt der deutsche Einkäufer, ist mir zu teuer, kann ich selber, könnt ihr es on-prem, und damit verhinderst du eigentlich, dass du vielen, dass du so ein Produkt oder so ein Softwareprodukt erstmal im Heimmarkt schon mal so eine Foundation geben kannst, mit der du nach oben kommst. Wenn du als Softwarefirma wirklich, wirklich erfolgreich werden willst, denke ich, dass du musst in die USA gehen schnell. Du musst nach UK gehen, weil die Leute anders deine Software kaufen und bereit sind, dann Geld für deine Software auszugeben. Und das sehe ich von der Kommerzialisierungsseite als großes Problem. Und das ist eine Kultur, wo ich nicht weiß, ob wir das geändert bekommen. Von der Qualität der Gründer, glaube ich, muss man sich hier nicht verstecken. Und ich halte auch nichts von diesen im Silicon Valley, wird, was ist das, 69, irgendwie 9 Stunden am Tag, 6 Stunden wird gearbeitet oder so, diesen neuen Mann, also irgendwelche weirden Zahlen, wir glauben bei Talent One, arbeite deine 8 Stunden, geh nach Hause, verbring Zeit mit deinen Kindern, mach einen Urlaub und sei einfach fokussiert in diesen 8 Stunden und liefer da. Aber am Ende ist es nur Arbeit, man muss es auch nicht alles größer machen, als es ist. Und an sich Europa, dieses, und ich kann das gar nicht mit Fakten belegen, aber ich glaube schon an, wir haben hier in Europa was ganz Besonderes als Markt, als Kontinent, als wie wir zusammenleben. Natürlich auch mit Nachteilen, 27 einzelne kleine Binnenmärkte funktionieren anders, unterschiedliche Regulatorien in den einzelnen kleinen Märkten. Aber du kannst auch in wahnsinnig viele Märkte reinverkaufen. Kostet dich halt ein bisschen mehr Arbeit, aber für einen Amerikaner rüberzukommen und in diese Märkte zu gehen, ist nicht einfacher. So, wir haben da den Heimvorteil. Und dieses Zurückbesinnen auf nach Trump, jetzt dieses, hey Europa, wir sind wer, wieso, wir brauchen die Amerikaner und Amerika ist auch nicht Trump. Aber dieses Zurückbesinnen auf so, hey, wir sind wer, wieso haben wir uns da die letzten Jahre so klein gemacht, ist, glaube ich, ein guter Sentiment-Shift, der eigentlich nötig war. So, wir haben uns, glaube ich, historisch kleiner gemacht, als wir eigentlich hätten kleiner, also müssen wir nicht. So, wenn jetzt noch irgendwie Software anders eingekauft wird, ein Kunde von Talent One ist der amerikanische Staat, so, was meinst du, glaubst du, wir hätten hier jemals in Deutschland irgendwie Talent One an irgendeine Bundesbehörde verkaufen können? Niemals. Bei uns die amerikanische Air Force ist ein Talent One-Kunde, kann ich jetzt nicht weiter, aber ja, ist sie.
Ich wollte gerade aus Spaß sagen, ob die Polizei Strafzettel dann irgendwie discountet.
Nee, die American Air Force ist, okay. American Air Force ist ein Talent One-Kunde. Und aber was das zeigt, so ein bisschen so, das wird halt in Deutschland nie passieren. Und wenn die Veränderung stattfindet, und ich glaube jetzt, der erste Schritt, dass so ein Quantum Systems und ein Helsing es schaffen, in so deutsches Procurement reinzukommen, ist schon einfach mega geil. Finde ich ultra fett, was die machen. Und dass die es schaffen, da dieses System vielleicht mal aufzubrechen. Und auch da natürlich aus der Notwendigkeit mit der Ukraine und dem russischen Angriffskrieg, dass so ein externes Event dazu führt, dass zumindest in Teilbereichen anscheinend ein Umdenken stattfindet und gesehen wird, hey, das, was wir hier haben an Qualität als Unternehmer, als in dem Defense-Bereich, ist da und das müssen wir aktivieren. Das macht mich dann wieder stolz, obwohl ich da wenig damit zu tun habe. Aber wenn ich sowas sehe wie Quantum oder so, sage ich einfach nur, das finde ich ultra, ultra geil. Und dass die da vom deutschen Staat Geld bekommen und ihre Drohnen da rein verkaufen können, ist, glaube ich, das Beste, was für uns passieren kann. Und wenn sich das jetzt auch weiterentwickelt in andere Branchen, in vielleicht in Medizinbereich, in andere Procurement-Themen oder dann ist das, gibt das vielleicht Hoffnung.
Ganz kurz, sehr spezifisch nochmal zurück zum Herrn Schmidt, der dir all die Anforderungen schickt und sagt, nur so können wir das machen. Lehnt ihr so jemanden kategorisch ab und sagt, nee, geht auf gar keinen Fall? Oder sagt ihr, unter Umständen machen wir den Deal dann trotzdem?
Nee, wir sind ziemlich streng in dem, was wir sagen. Wir machen keine deutsche Übersetzung, kein On-Prem. Und wir sagen, kannst du so ein Plugin installieren von DeepL, was dann das übersetzt. Aber ich glaube, das Problem ist eher, wir hatten einen großen deutschen Staatskonzern, der sonst immer nur Schienen kauft und so. Dann läuft so ein Einkaufsprozess genauso, wie wenn du Schienen kaufst. Wo du halt eine Güteklasse von einem Stahl hast, die definierst du, so muss die Schiene aussehen, genauso lang, genauso breit, so muss sie angeliefert werden. Und dann hast du eine komplette Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote. So wird in deutschen Unternehmen Software gekauft. Software ist aber nicht auf dem Maße vergleichbar wie eine Schiene. Und da haben wir dann gesagt, wir gehen so weit, aber nicht weiter. Und da verbiegen wir uns nicht. Weil im Zweifel ist so ein Kunde und die, was da gefordert wird, können wir nicht abbilden, wird dann aber mit einer gewissen Arroganz eingefordert, sodass wir auch sagen, das sind Kunden, die wollen wir eigentlich nicht haben.
Okay, verstanden. Christoph, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich packe dein LinkedIn und Talent One mal in die Shownotes, da kann man sich mal angucken, was da so alles passiert. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir hier zusammensitzen. Mal gucken, ob es dir Spaß gemacht hat. Wir
10 Jahre dann beim dritten.
Ach so. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß
gemacht. Danke dir.
Ich hoffe, die Episode hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich glaube, Christoph und ich haben uns mal wirklich in Ruhe hingesetzt und über vieles gesprochen. Sowohl, was er anders machen würde, wie er zu verschiedenen allgemeinen Weisheiten aus der Startup-Szene steht und auch, wie er sich über die Jahre verändert hat. Und ich fand es einen sehr ruhigen und sehr angenehmen Einblick. Christoph und ich haben lange hin und her geschrieben, wann und wie wir es machen. Ehrlicherweise wollte er gar nicht so zwingend einen Podcast machen und ist da gar nicht mehr so auf der einen Seite öffentlichkeitswirksam, auf der anderen Seite sagt er auch immer so, hey, ich würde gar nicht mehr so polarisieren, ich will eigentlich so ein bisschen meine Meinung teilen, aber ihr habt es ja auch gemerkt oder du hast es auch gemerkt, es ist keine so musst du es machen, sonst geht's nicht, sondern eine sehr eingeordnete Art und Weise, Dinge zu beleuchten. Und deswegen wirklich mal, also wirklich angenehm, hat wirklich Spaß gemacht. Gerne auch wieder, Christoph, falls du bis hier nochmal gehört haben solltest. Aber wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie doch mal mit einem Freund oder einer Freundin, die das hören sollten. Und lass dem Podcast ein Abo da auf YouTube, auf Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst oder siehst. Vielen lieben Dank. Gerne Wunschgäste oder auch Feedback an fabian@unicornbakery.de oder auf LinkedIn. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode.